Ein ganz herzliches Willkommen zu unserer Podiumsdiskussion heute Abend hier an der Universität Konstanz. Ich begrüße euch alle ganz herzlich. Schön, dass ihr den Weg hergefunden habt zu unserer Podiumsdiskussion zum Thema, warum ich nicht oder warum ich an Gott glaube. Wir beschäftigen uns heute mit vielleicht einer der größten Fragen der Menschheitsgeschichte. Also seid gespannt. Wir haben zu Gast Dr. Alexander Fink und Matthias Narr. Ich werde sie euch gleich noch genauer vorstellen. Und ganz zu Beginn möchte ich ganz kurz uns vorstellen, wer wir eigentlich sind, die den Abend heute veranstalten. Wir sind die SND Konstanz, eine überkonfessionelle christliche Hochschulgruppe. Wir wollen Glauben an der Uni leben und auch mit Kommilitonen einfach immer wieder ins Gespräch kommen über das, was wir glauben. Wir wollen Raum bieten für Austausch, für Fragen, für Diskussionsabende, wie wir sie heute haben. Wir wollen einander ermutigen und wir haben ganz verschiedene Formate. Wir treffen uns meist Dienstagabend, so wie heute, um 19.30 Uhr an unterschiedlichen Orten und haben eben ganz unterschiedliche Formate, so wie zum Beispiel die Podiumsdiskussion heute Abend. Wir haben Lobpreisabende, manchmal grillen wir auch einfach oder haben coole Aktionen oder eine Bibeldiskussion. Es liegen auch hinten Semesterprogramme oder ihr findet es auch auf unserem Social Media auf Instagram. Jetzt möchte ich euch einmal kurz den Ablauf des Abends erklären. Wir werden gleich von beiden Referenten jeweils ein 12-minütiges Eingangsstatement haben, wo sie ihre These euch vorstellen werden. Danach werden die beiden in eine offene Diskussion miteinander gehen, also werden erstmal auf die Thesen des anderen eingehen, werden vielleicht kritisch nachfragen, nochmal dazu Stellung beziehen. Das wird ungefähr 15 Minuten dauern. Und dann kommt vermutlich auch der vielleicht für euch am spannendsten Teil, wo ihr euch mit beteiligen könnt. Und zwar werden sie sich dann euren Fragen stellen. Dann darf ich euch jetzt noch kurz unsere beiden Referenten vorstellen. Alexander Fink wird gleich als erstes mit dem Eingangsstatement anfangen. Er ist Biophysiker, war früher mal Produktmanager in der Industrie, leitet seit 2015 das Institut für Glaube und Wissenschaft. Schon zu Schulzeiten faszinierte ihn sowohl die griechische Philosophie als auch die Schönheit der Mathematik. Er ist Herausgeber des Begründet Glauben Podcasts, könnt ihr auf Spotify, Apple Music und so weiter finden. Er hat schon 3 Dokumentarfilme produziert und ist Mitglied im Steering Committee vom European Leadership Forum. Wir sind gespannt, was du uns heute zu deiner These sagen wirst. Und zu Gast haben wir Matthias Narr. Er hat im Bachelor Deutsche Sprach- und Literaturwissenschaften als auch Werbung und Marktkommunikation studiert und macht aktuell seinen Master in Philosophie im europäischen Kontext. Gleichzeitig ist er aber auch Geschäftsführer von We Communicate. Er war schon zu Gast im ZDF bei dem Unbubble-Format, was ihr vielleicht schon mal gesehen habt, ist Autor von dem Buch, was er hier auch mitgebracht hat, Dialog statt Dogma, hat einen YouTube-Kanal, der recht bekannt ist, bei Skeptic, findet ihr ihn auf YouTube, Social Media insgesamt. Und ja, auch wir sind sehr gespannt, was du uns heute mitgebracht hast, was für eine These und wie du sie vertreten wirst. Und damit übergebe ich jetzt an Alexander Fink. Du darfst sehr gerne anfangen mit deinem Eingangsstatement.
Ja, vielen Dank für die Einladung, dass ihr das organisiert habt. Danke auch für das tolle Interesse hier und danke auch dir, Matthias. Der Titel ist eigentlich nicht ganz korrekt. Eigentlich müsste er heißen, warum ich immer noch nicht an Gott glaube, weil wir haben schon zweimal miteinander debattiert. Einmal in Ulm, das ist auch auf beider YouTube-Kanäle zu sehen, also wer sich es nochmal ausführlicher anschauen will. Und einmal in Bamberg, da hat leider die Aufnahme nicht geklappt. Genau, ich habe 4 Punkte mitgebracht. Warum ich an den christlichen Gott glaube. Wir fangen also erstmal mit der affirmativen Position an. Und ich habe 4 Argumente. Das 4. werde ich vielleicht zeitlich nicht mehr ganz schaffen. Vielleicht kommen wir im Gespräch nochmal drauf. Erstens mal zum Format. Was ist eigentlich die beste Erklärung? Ich glaube, wir können die Existenz Gottes nicht beweisen oder widerlegen. Ja, deswegen heißt der Titel auch, warum ich glaube oder nicht glaube. Ja, wir geben unsere Argumente, warum wir so denken, wie wir denken, aber wir glauben nicht, dass wir die Frage letztlich beantworten können und klären können. Es geht um den Rückschluss auf die beste Erklärung. Wir haben Sachverhalte, die wir beobachten können, die wir erleben. Und daraus können wir einen Rückschluss auf die bessere Weltanschauung ziehen. Welche Weltanschauung ist plausibler, gegeben diese und jene Beobachtung? Gott beweisen kann ich mit der Naturwissenschaft nicht. Ich bin Naturwissenschaftler. Das kann ich auch anhand dieses Bildes zeigen. Beweis mir mal mit Hilfe der Physik und der Chemie, dass dieses Bild von Van Gogh gemalt ist. Geht nicht. Ja, ich kann mit der Physik natürlich Messungen durchführen, kann das Gewicht des Bildes bestimmen, kann das Volumen bestimmen, aber Van Gogh finde ich in dem Bild nicht. Und deswegen kann ich mit der Physik und mit der Chemie auch Gott nicht finden, weil Gott der Autor, der Maler des Universums ist und damit transzendent ist, wie die Philosophen sagen würden oder die Theologen. Er ist nicht immanent, er ist kein Teil der Natur. Deswegen kann ich kein Experiment durchführen, wo ich Gott in irgendeiner Weise vermessen kann. genauso wenig wie ich Van Gogh in seinem Bild vermessen kann. Die Frage ist aber, hilft uns unser Verstand überhaupt dabei, diese Frage zu lösen? Können wir unserem Denken überhaupt vertrauen bei dieser ganzen Frage, was die beste Erklärung ist? Und da finde ich spannend, dass schon Charles Darwin, der Entdecker oder Erfinder der Evolutionstheorie, je nachdem, aus welchem Lager man kommt, bei mir entsteht immer der schreckliche Zweifel, ob die Überzeugungen des menschlichen Verstandes, der sich aus dem Verstand der niederen Tiere entwickelt hat, irgendeinen Wert haben oder überhaupt vertrauenswürdig sind. Wenn nämlich unser Denken nichts anderes ist als das Nebenprodukt von materiellen Prozessen, die in meinem Gehirn ablaufen, chemische Potenziale, die bestimmte Werte annehmen und dann fängt das Neuron zu feuern an oder die Optimierung auf Fortpflanzung hin. Warum sollte mein Verstand dann überhaupt vertrauenswürdig sein, wenn er nur das Nebenprodukt von etwas anderem ist? Der Verstand muss frei und zuverlässig den logischen Gesetzen folgen können und darf nicht determiniert von Naturgesetzen sein. Man kann folgendes Argument aufstellen. Wenn Denken nur das Nebenprodukt materieller Prozesse ist, ist es nicht vertrauenswürdig. Im Materialismus ist Denken das Nebenprodukt materieller Prozesse. Also Materialismus definiert als die Vorstellung, es gibt nur Materie und nichts darüber hinaus. Also kein geistiges Wesen und auch wir Menschen sind nichts als nur Materie. Dann ist aber das Denken nicht vertrauenswürdig. Im Gegenzug kann ich sagen, Wissenschaft zeigt uns aber gerade, dass unser Denken vertrauenswürdig ist. Ja, wir entdecken sogar unsere eigenen Denkfehler und kommen voran. Und wenn das stimmt, dann wäre auch der Materialismus falsch. Ich finde dieses Argument durchaus schlüssig. Warum können wir unserem Denken überhaupt vertrauen? Und das fragt sich auch eines meiner Lieblingstiere, nämlich das Lama der Weisheit. Das uns immer wieder mal so zum Nachdenken inspirieren kann. Das wäre der erste Punkt. Mein zweiter Punkt, als Physiker und Naturwissenschaftler bin ich natürlich fasziniert davon, dass das Universum nicht nur ein Spiel von Atomen ist, sondern wir entdecken was ganz Besonderes im Universum, nämlich Leben. Ich glaube, es gibt tatsächlich überzeugende Hinweise, die wir in dem Bild finden können von Van Gogh, die uns auf Van Gogh hinweisen. Spuren in der Schöpfung, die auf den Schöpfer weisen oder in der Natur, die auf ihren Macher hinweisen. Der ehemals atheistische Philosoph Anthony Flew schreibt in seinem Buch There is no God, no ist durchgestrichen, A ist drüber, er hätte also die Seiten gewechselt hier in unserer Debatte. Jetzt glaube ich, dass das Universum von einer unendlichen Intelligenz ins Dasein gerufen wurde. Warum? Das ist das Weltbild, das, wie ich es sehe, aus der modernen Naturwissenschaft hervorgeht. Also nicht aus der Bibel oder irgendeiner heiligen Überlieferung, sondern er sieht naturwissenschaftliche Gründe. Erstens die Tatsache, dass die Natur Gesetzen gehorcht und wir diese verstehen können, wie ich gerade versucht habe, mit Charles Darwin anzureißen. Zweitens die Dimension des Lebens, intelligent organisierte und zweckbestimmte Wesen. Ein Zweck impliziert einen Zweckgeber, ein Wesen mit Intentionalität, mit einem Willen. Drittens die Existenz der Natur an sich. Das Universum ist nicht selbsterklärend, sondern es braucht eine Ursache. Warum ist es da? Wir müssen dem Argument folgen, wohin auch immer es führt. Das ist auf Seite 88 und das Buch hat noch weitere Dutzende von Seiten, von daher ich kann das jetzt natürlich nicht alles ausführen, aber ein kurzer Einblick. Leben, enorm vielfältig. Und doch, wenn ich es seziere, lande ich am Ende meistens bei den gleichen oder sehr ähnlichen Bausteinen, nämlich Zellen. Und diese Zellen sind nicht gerade einfach aufgebaut, wie man ursprünglich erwartet hat in den 50er Jahren, sondern diese Zellen, und das ist ein stark vereinfachtes Bild einer Zelle, die bestehen aus Zehntausenden verschiedenartiger Mikromoleküle und Makromoleküle oder Mikromaschinen, wie man auch sagen könnte. Das sind Moleküle, die ganz bestimmte Strukturen haben und damit ganz bestimmte Zwecke innerhalb der Zelle erfüllen. Und jetzt fragt sich der Chemiker, welche Substanzen muss ich zusammenschütten, welche Reaktion muss ich einleiten, damit ich diese Moleküle erzeugen kann? Kleiner Funfact am Rande, diese Moleküle gibt es nur auf der Erde. Die einzelnen Bestandteile, also so eine Aminosäure, kann ich schon auch mal in irgendeinem Sternennebel finden. Aber diese Makromoleküle mit dieser Funktion, die finde ich nur in lebendigen Zellen oder in Resten von lebendigen Zellen, die eben irgendwann mal abgestorben sind. Warum ist das so? Nun, das liegt daran, dass es eben nicht eine gewöhnliche chemische Reaktion ist, die die Bausteine der Zelle erzeugt, sondern das Ganze basiert auf einem Code, auf dem sogenannten genetischen Code oder eben der sogenannten Erbinformation. Also wir haben Nukleinbasen, ACTG, im DNA-Strang. Ich kann es jetzt leider nur anreißen alles, aber ihr kennt es wahrscheinlich aus dem Unterricht. Und die Reihenfolge dieser Nukleinbasen, ACTG, die ist eigentlich beliebig. Physikalisch-chemisch gibt es da keinen Unterschied. Aber damit die richtigen Proteine gebaut werden, die unsere Zelle nachher braucht, um Energie zu erzeugen oder zu transportieren oder Tonnen, Abfalltonnen zu erzeugen, die muss genau stimmen. Also, und das funktioniert nach einem Code, der hier so grafisch schön dargestellt ist. Es gibt ein Startkodon, es gibt ein Stoppkodon und jede Aminosäure, die unterschiedliche chemische Eigenschaften hat, wird durch diesen Code festgelegt. Und das Spannende ist, die DNA an sich ist chemisch ein völlig anderes System als Proteine. Die haben eigentlich chemisch mit nichts miteinander zu tun, außer dass sie in der Zelle gekoppelt werden. Auf dem einen ist die Information für den Zusammenbau des anderen. Und jetzt ist die entscheidende Frage, die bei der Frage, woher kommt das Leben und woher kommt das, ist die, woher kommt die Information? Woher weiß die Zelle, dass sie diese verschiedenen Dinge so zusammenbauen soll? Und das Problem ist, wir haben es hier mit grammatischen Regeln zu tun, mit Syntax und mit Semantik. Und die Regeln der Grammatik aus der DNA, die lassen sich nicht reduzieren auf physikalische Gesetzmäßigkeiten. Also ich kann nicht mit den Mitteln der Physik und der Chemie erklären, warum in einem Buch eine Seite an manchen Stellen mit Tinte befüllt ist und an anderen Stellen nicht. Und genauso wenig erklärt Physik und Chemie, warum die DNA die Struktur hat, die sie hat. Also die ACTG-Reihenfolge meine ich damit. Das lässt sich nur mit Hilfe der Syntax und der Semantik erklären. Wenn wir aber das zu Ende denken, dann stellt sich die Frage, woher kommt überhaupt Information? Und das wissen wir aus der Informatik. Das lernen wir im Informatikstudium. Überall, wo es Information gibt, da steht dahinter ein rational denkender Sender. Jemand, der den Code versteht und der mit dem Code etwas erreichen will. Entweder Kommunikation mit einem Empfänger, der den gleichen Code hat, oder Programmiersprachen. Ich will eine Maschine dazu bringen, eine bestimmte Funktion zu erfüllen. Algorithmisch kodierte Information wird durch rationales Denken erzeugt. Das ist eine allgemein anerkannte wissenschaftliche Einsicht. Und wenn wir jetzt die DNA entdecken und feststellen, das ist nicht einfach nur ein chemisches Molekül, sondern das ist ein informationstragendes Molekül, die algorithmisch kodierte Information trägt, dann stellt sich die Frage, warum sollte das die einzige Ausnahme im ganzen bekannten Universum sein, in der Information durch Zufall und Notwendigkeit entstanden sein soll und nicht durch einen intelligenten Sender? Das wäre tatsächlich eine Sensation, wenn das klappen würde. Bis jetzt ist man noch meilenweit davon entfernt, das naturwissenschaftlich zu erklären, wo die Information herkommt. Damit das Ganze aber funktioniert und es überhaupt solche Moleküle geben kann, muss das Universum eine ganze Reihe von Eigenschaften haben, die überhaupt nicht so sein müssten, wie sie sind. Wenn wir als Physiker von null anfangen würden und unser eigenes Universum entwerfen würden, dann haben wir so ungefähr 30 bis 35 fundamentale Parameter, die wir beliebig einstellen können. Und das Problem ist, fast bei allen diesen Kombinationen werden wir in einem Universum landen, in dem es kein Leben gibt. Die Grundkonstanten, die die Kräfte und die Massen beschreiben oder festlegen, die Massenverhältnisse oder auch die Stärke der fundamentalen Kräfte, diese Grundkonstanten, die müssen zu einem erstaunlichen Grad fein abgestimmt sein. Nur mal, um euch ein Beispiel zu geben, das gab damals 1998 einen richtigen Aufschrei. Die dunkle Energie, die Vakuumenergiedichte des Universums, ich kann das gerne nachher auf Rückfrage noch näher erklären, was das ist, die ist verantwortlich dafür, das Universum auseinanderzutreiben, gegen die Gravitationskraft, die versucht, das Universum zusammenzudrücken, ja, kollabieren zu lassen, die muss auf eine Genauigkeit von 1 zu 10 hoch 60 den Wert haben, den sie hat, damit unser Universum die Existenz von Leben ermöglicht. Wenn man das vergleicht mit der Masse eines Haares im Vergleich zur Masse des ganzen Universums, dann ist das genau diese Zahl 1 zu 10 hoch 60. Wir können also mit wissenschaftlich fundiertem Recht behaupten, um ein Haar würden wir nicht existieren. Wenn dieser Wert von Lambda in der Einsteinschen Feldgleichung um 1 zu 10 hoch 60 anders wäre. Sogar der Spiegel ist auf einmal zur biblischen Exegese übergegangen. Gottes Urknall, Kosmologie an der Grenze zur Religion. Er belauscht dabei einen Kosmologenkongress, der genau diese Ergebnisse diskutiert. Und dann wird Mr. Cosmology Alan Sandage zum Beispiel zitiert: Die Erforschung des Universums hat mir gezeigt, dass die Existenz von Materie, insbesondere auch organischer Materie und Molekülen, ein Wunder ist, das sich nur übernatürlich erklären lässt. Und solche Zitate findet man mehrere in diesem Artikel. Also, wenn ich das zusammenfasse, dann würde ich sagen, sowohl die Feinabstimmung des Universums als auch die Informationsbasiertheit allen Lebens sind für mich gute Argumente, die dafür sprechen, das Universum hat einen personalen Ursprung. Keinen zufälligen oder notwendigen Ursprung, sondern einen personalen Ursprung. Jemand, der denken kann, der eine Absicht hat und der wollte, dass wir da sind, ganz offensichtlich. Also wir können sogar ein bisschen was über seine Absicht erfahren. Denn er hat sich viel Mühe gegeben, dass wir hier sind. Wie können wir wissen, wer das ist? Nun, wie auch beim Bild von Van Gogh, wir können nur Spuren des Schöpfers entdecken. Aber wir können nicht entdecken, wer der Schöpfer ist anhand seines Bildes. Dazu muss er sich uns selbst mitteilen. Und ich glaube jetzt als Christ, dass er das gemacht hat in Jesus Christus. dass Gott tatsächlich Mensch geworden ist. Und das Entscheidende an Jesus ist, im Unterschied zu allen anderen Religionsgründern, alle anderen Religionsgründer kann man noch im Grab auffinden. Jesus nicht mehr. Jetzt kann man gleich sagen, okay, hey, was soll das jetzt? Ein Physiker erzählt, dass Tote wieder lebendig werden sollen. Das passiert nicht. Richtig, das passiert nicht, wenn alles mit natürlichen Dingen zugeht. Aber wenn es Gott gibt, warum soll der nicht die Macht und die Kraft haben, einen Toten wieder lebendig zu machen? Das heißt, die entscheidende Frage ist, gibt es diesen Gott? Dann ist auch das Wunder der Auferstehung möglich. Oder gibt es diesen Gott nicht? Dann ist es nicht möglich. Das heißt, wir müssen prüfen, historisch, was spricht dafür, dass Jesus tatsächlich von den Toten auferstanden ist. Dass daran der ganze christliche Glaube hängt, das kann man sogar im Neuen Testament nachlesen. Ich zitiere mal kurz aus dem Brief des Apostels Paulus, der ja bekanntlich erst die Christen verfolgt hat und erst durch eine Begegnung mit dem auferstandenen Jesus Christ geworden ist und daraufhin seine ganze akademische und religiöse Karriere und seine Macht dahingegeben hat und stattdessen den Glauben verkündigt hat, dadurch nicht gerade reich und auch nicht gerade beliebt geworden ist bei den meisten Autoritäten. Der schreibt an eine Gemeinde in Korinth im antiken Griechenland: Und wenn Christus nicht auferweckt worden ist, dann hat weder unsere Verkündigung einen Sinn noch euer Glaube. Wir wären dann falsch als falsche Zeugen für Gott entlarvt, denn wir hätten gegen die Wahrheit bezeugt, dass er Christus vom Tod auferweckt hat. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion, eine Wahnvorstellung. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Also die gute Nachricht der kostenlosen Vergebung unserer Schuld durch Gott ist dann auch hinfällig. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir Christen bedauernswerter als alle anderen Menschen. Dann könnten wir auch gleich sagen, kommt, wir essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Das können wir Christen natürlich auch einfach so machen. Aber es ist eben nicht unser Lebensinhalt, weil wir glauben, es gibt mehr. Es geht nach dem Tod weiter. Das Leben hat eine Ewigkeitsdimension. Und dazu gibt es eine ganze Reihe historischer Indizien, den sogenannten historischen Rand der Auferstehung. Die Auferstehung selbst ist natürlich nicht gefilmt oder aufgezeichnet worden, so wie dieser Vortrag heute. Aber wir können mit ziemlicher Sicherheit sagen, das Grab muss leer gewesen sein. Niemand konnte den toten Leichnam vorzeigen. Und die jüdischen und römischen Autoritäten hätten das mit Vergnügen gemacht, um diesen neuen Glauben, der das ganze Volk in Unruhe versetzt hat, zu widerlegen. Ging nicht. Bleibt nur die Möglichkeit, dass es die Jünger selbst geklaut haben. Hätten sie das gemacht, dann hätten sie sich sicherlich eine bessere Geschichte ausgedacht als die, die alle vier Evangelien gleichermaßen darstellen. Die sagen nämlich alle vier, die ersten Zeugen am leeren Grab und die ersten Zeugen des auferstandenen Jesus waren Frauen. Fällt uns heute nicht als was Besonderes auf, was auch mit dem christlichen Glauben zu tun hat. Aber damals waren Frauen keine akzeptierten Zeugen vor Gericht. Weder bei den Römern, Kaiser Augustus hatte das verboten, noch bei den Juden. Das heißt, wenn jetzt ein Christ kommt und sagt, übrigens, ich glaube, dieser tote Jesus, der ist jetzt auferstanden und die das gesehen haben, sind Frauen gewesen, dann können sich die Zeitgenossen nur an den Kopf gelangt haben und gesagt haben, wie doof kann man eigentlich sein? Wir wissen doch alle, dass ein Toter nicht wieder aufersteht. Und jetzt sagst du auch noch, das waren Frauen, die dir das erzählt haben. Du bist doch nicht ganz dicht. Also von daher, sie hätten sich, wenn sie es selber aufgedacht haben, sicherlich was Besseres ausdenken können. Drittens berichten eine ganze Reihe unterschiedlicher Leute von Erscheinungen, von Einzelpersonen über Pärchen hin zu den 10 Jüngern. Auch da war jemand nicht dabei, der berühmte zweifelnde Thomas, der dann erst gedacht hat, er wird hier veräppelt von seinen Kollegen, später dann aber auch zum Glauben gekommen ist, weil er Jesus selbst gesehen hat. Also Jesus kommt ihm da auch entgegen. Und bis zu 500 Leuten wird berichtet, haben ihn gleichzeitig gesehen. Das lässt sich nicht so einfach mit einer Halluzination psychologisch erklären, wenn 500 Leute gleichzeitig sowas erleben und noch dazu in ganz unterschiedlichen Konstellationen und sie es nicht erwarten. Aber der entscheidende Punkt für mich ist, diese verzweifelten Jünger wurden mutige Zeugen ohne materielle und politische Vorteile. Sie sind weder reich geworden, im Gegenteil, in dem gleichen Korintherbrief, in dem Paulus an die Gemeinde Korinth schreibt, bittet er auch darum, ein bisschen Geld zu sammeln, weil die Gemeinde in Jerusalem ziemlich schlecht dran ist und eine Hungersnot im Land ist. Und sie hatten auch keine politischen Vorteile. Im Gegenteil, sie sind verfolgt worden, sie wurden ausgestoßen aus der Synagoge, sie mussten ihre Heimat verlassen, nach Kleinasien, nach Griechenland und so weiter. Also sie hatten nichts davon. Und sie wurden teilweise vor Statthalter oder vor den Kaiser gestellt und ihnen wurde gesagt, entweder ihr betet jetzt unsere römischen Götter an und den Kaiser und hört auf, Jesus anzubeten, oder wir werden euch hinrichten. Und dann wissen wir alle, was passiert ist. Sie haben sich entschieden, dass das ewige Leben, das sie in Jesus haben, wertvoller ist als das andere. Wer mehr dazu wissen will, ich habe hier ein paar Bücher dabei. Kein Grund zur Skepsis von dem schwedischen Theologen Stefan Gustafsson, wo er das nochmal viel ausführlicher darstellt, oder ein ganz kleines Heftchen von meinem Vorgänger im Institut für Glaube und Wissenschaft, ist Jesus auferstanden. Und den letzten Punkt, den lasse ich für die Diskussion, Menschenwürde hat einen Grund. Oder ich lade zu unserer nächsten Tagung ein, wie viel Glaube braucht die Demokratie im September, wo wir genau das auch diskutieren werden. Vielen Dank.
Vielen Dank, Alexander. Vielen Dank, Tabea, für die schöne Ankündigung hier. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Werd versuchen, nicht die ganze Zeit unten ans Mikro zu fassen, aber mal schauen, wie lange ich mir das noch merken kann. Also einen schönen guten Abend von mir zusammen. Erstmal Dankeschön für die Organisation, für die Einladung von der SMD. Konstanz, Alexander, danke, dass wir uns zum dritten Mal, ich habe mich davor gefragt, waren es zweimal, dreimal, viermal, schon zum dritten Mal darüber unterhalten dürfen. Und ich bedanke mich natürlich, last but not least, bei euch allen. Also der Hörsaal ist voll, das freut mich sehr. Und ich kann mir auch vorstellen, dass man ja in Konstanz im Juni an einem Dienstagabend auch andere Aktivitäten hätte, als sich in einen Hörsaal zu setzen. Und ich will jetzt nicht von einer göttlichen Fügung sprechen. Ich würde sagen, es würde auch eine naturalistische Erklärung ausreichen. Also vermutlich wurdet ihr von eurer Begleitung gezwungen, heute zu kommen. Natürlich Spaß beiseite. Ich habe hier Pause für Gelächter drin gehabt. Das war gut. Also ihr habt mich nicht hängen lassen. Ich denke, dass eine andere naturalistische Erklärung auch ausreicht, dass es einfach so verdammt spannend ist, diese Frage. Also Tabea hat es auch richtig gesagt, das ist, ich würde nicht nur sagen, wahrscheinlich die wichtigste Frage, die es überhaupt gibt, sondern ist die für mich die wichtigste Frage. Denn die Frage, ob Gott existiert oder nicht, die würde alles verändern. Also wie wir auf den Kosmos blicken, Alexander gerade eindrucksvoll beschrieben hat, wie wir über Moral, wie wir über das Leben und natürlich auch über den Tod nachdenken. Und trotzdem bin ich Atheist, bin genauer gesagt agnostischer Atheist. Also das heißt, ich gehe nicht davon aus, beziehungsweise ich behaupte nicht, zu wissen oder beweisen zu können, dass es keinen Gott gibt. Da bin ich auf der gleichen Linie wie Alexander. Deswegen freue ich mich auch, mit jemandem zu debattieren, der ja ähnlich argumentiert, nämlich mit einem kumulativen Beweis. Also sind auf der Suche nach Indizien und schauen auf die beste Erklärung. Und wenn euch irgendwann mal jemand behauptet oder vor euch behauptet, er hätte den abschließenden Beweis für oder gegen Gottes Existenz, sollte ich auf jeden Fall sehr skeptisch sein. So, wie sieht so ein kumulativer Beweis aus? Alexander hat gewisse Indizien gesammelt und dann auf die beste Erklärung geschlossen. Ich schaue aus einem anderen Blickwinkel darauf, eben nicht aus einem theistischen Weltbild, sondern aus einem naturalistischen Weltbild. Und mit Naturalismus, das ist die einzige Definition, die ich heute hier abgebe, denn wir haben auch schon ganz schön viele naturwissenschaftliche Folien gesehen, ist, dass Naturalismus einfach bedeutet, oder ich verstehe darunter, ein Weltbild, das ohne übernatürliche, metaphysische Wesen, Entitäten oder Eingriffe in die natürliche Welt auskommt. Also ich würde es deswegen auch trennen vom Physikalismus oder Materialismus, was wir gehört haben, aber ich glaube, wir haben heute weder die Zeit noch die Relevanz, dass wir das wirklich ausklamüsern müssen, wo genau der Unterschied liegt, aber die Definition für Naturalismus, mein Naturalismusverständnis habe ich gegeben. Warum sage ich dann, dass ich Atheist bin und nicht Agnostiker? Ich habe gesagt, ich bin agnostischer Atheist. Also das hat einfach einen praktischen Grund, weil viele Leute unter Agnostizismus verstehen, ja, ist so eine 50-50 Sache, man kann es halt nicht wissen, deswegen ja, 50-50. Aber ich habe mich jetzt auch schon ja sehr, sehr lange mit dem Thema beschäftigt, also ich bin älter, als ich aussehe. Und ich komme immer wieder eben zum gleichen Schluss, dass ich es für sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich halte, dass ein allmächtiger, allgütiger, allwissender Gott existiert. Aber warum ist das so? Was führt mich dazu? Das ist nämlich die eigentliche Frage und die auch hinter mir wahrscheinlich gerade steht. Warum ich nicht an Gott glaube? Wie komme ich dazu? Der erste wichtige Grund, den ich anführen will, ist die sogenannte Verborgenheit Gottes. Also darunter versteht man, warum es für viele Menschen so anscheinend undeutlich oder unklar ist, dass Gott wirklich existiert. Also wenn es so einfach und so erkenntlich wäre, dann würden wir wahrscheinlich nicht hier sitzen, sondern dann hätten wir die Antwort ja schon. Und damit meine ich nicht nur Menschen, die einfach grundsätzlich Religion oder Gottheiten ablehnen, die sich damit gar nicht befassen wollen, sondern wirklich Menschen wie mich, behaupte ich jetzt mal von mir selber, dass ich mich sehr tief damit beschäftige. Ich spreche viel mit Christen on und offline, so wie heute, tausche mich da sehr gern aus. Ich höre mir apologetische Podcasts an, Diskussionen so wie hier, gerade im englischen Raum. Ich studiere, wie gesagt, Philosophie, auch mit einem Fokus auf Religionsphilosophie, was mich einfach fasziniert. Und trotzdem entwickelt sich bei mir kein Glaube. Und damit bin ich nicht allein. Also es geht nicht nur um mich, sondern es geht um Milliarden anderer Menschen. Also auch Menschen, die schon vor unserer Zeit gelebt haben, auch vor Jesus' Zeit gelebt haben, aber auch heute. Also irgendwie kommen nicht alle Menschen zu dem gleichen Schluss. Und dann ist die Frage, der Rückschluss auf die beste Erklärung. Also Wäre es erwartbar unter einem theistischen Weltbild, also nochmal ein allgütiger, allliebender, allwissender Gott, der ja eine Beziehung angeblich mit uns führen will, warum bleibt er so vielen Menschen verborgen? Vor allen Dingen haben wir auch eben konkurrierende Modelle, also andere Religionen, wo ja, die Menschen ähnliche Dinge berichten. Also jetzt nicht von der Auferstehung, sonst wären sie natürlich Christen, aber ansonsten in ihrem religiösen Handeln, Tun und Denken und Erfahren berichten sie wirklich sehr, sehr ähnliche Dinge. Denn man könnte sich auch überlegen, oder zumindest aus der Perspektive eines theistischen Weltbilds, fände ich schon ein bisschen verdächtig, dass das Land und der Kulturkreis, aus dem wir kommen, wo wir aufwachsen, sozialisiert werden, dass es so ein sehr, sehr verlässlicher Indikator ist, was wir irgendwann mal glauben werden oder eben nicht glauben. Also deswegen die Frage an euch. Ich nehme an, dass wir hier vornehmlich Christen haben. Wärt ihr euch sicher, dass ihr Jesus gefunden hättet, wenn ihr zum Beispiel in Saudi-Arabien oder in Indien groß geworden wärt oder jetzt leben würdet? Also das meine ich auch nicht als irgendwie ein billiger Relativismus, denn ihr müsst ja überzeugt sein, dass die anderen fehlgeleitet sind, dass sie zu einem falschen Schluss kommen und ihr habt den richtigen gefunden. Ja, das erkenntnistheoretische Problem daran ist, dass sie aus sehr, sehr ähnlichen Gründen zu einer anderen Weltanschauung kommen und das gleich begründen. Das ist die Auferstehung Christi, ist natürlich ein spezielles christliches Argument, worüber wir später sicherlich noch sprechen, aber ich halte das wirklich nicht für trivial. Denn auch deren Texte, deren Offenbarungstexte werden als die Offenbarung gelesen. Also Muslime, die glauben halt irgendwie, dass dieses fliegende Pferd mit Mohammed, dass das irgendwie plausibel ist und dagegen die Auferstehung Jesu nicht. Und auch deren Tradition bestätigt sie immer wieder, die Gemeinschaft bestätigt sie in ihrem Denken. Das macht dann in diesem Weltbild alles Sinn. Aber wie gesagt, es gibt nicht nur diese exklusive Glaubensgruppe und es gibt eben auch noch so Menschen wie ich, die gar nichts glauben. So, ich würde so sagen, wenn ich jetzt diese persönliche Erfahrung hätte, die ich offensichtlich nicht hatte, sonst wäre ich vermutlich auch schon gläubig, hätte ich aber trotzdem noch ein Problem. Also diese Pluralität der religiösen Erfahrung, die würde mich trotzdem nicht loslassen. Also wenn ich jetzt diese Begegnung hätte, diesen Moment, dann würde ich wahrscheinlich auch als nächstes Gott fragen, also Gott, wenn du so ein geiler Typ bist wie dein cooler Sohn Jesus, also ich bin großer Fan by the way, wie immer gesagt hat, warum lässt du so viele Menschen im Verborgenen? Also warum wirkt deine Offenbarung nicht als so eine klare Botschaft? Warum wirkt es auf manche Menschen wie mich wie so ein historischer Text, der anders gelesen werden kann und wo sich auch die verschiedenen Konfessionen sogar in den Details streiten und sich nicht einig sind? Und dann stellt sich auch die Frage, was passiert mit diesen Leuten, die scheinbar fehlgeleitet sind? So, gibt es natürlich unterschiedliche Auslegungen, aber wie ich schon gesagt habe, die Konfessionen sind sich dann nicht so einig. Also da gibt es verschiedene Antworten. Was passiert mit Menschen wie mir, die man als non-resistant non-believers beschreiben könnte? Also das geht auf J.L. Schellenberg zurück, das ist ein Philosoph. Das sind sozusagen Nichtgläubige, die nicht aus irgendeinem Widerstand, innerem Antrieb, dass man nicht glauben will oder so, sich dem Glauben widersetzen, sondern die einfach nicht zum Glauben finden. Da gibt es verschiedene mögliche Antworten drauf. Und wie gesagt, verschiedene Konfessionen, verschiedene Religionen haben da unterschiedliche Antworten darauf gegeben. Ja, manche würden sagen, ja, hast halt Pech gehabt, du hast nicht zu Gott gefunden. Das heißt, ewige Trennung im Jenseits von Gott. Das wäre schlecht für mich. Könnte aber auch schlecht für euch sein, wenn ihr doch das falsche Team gewählt habt, wenn es dann doch die Mormonen waren. Oder man könnte natürlich sagen, naja, mach dir keine Sorgen, solange du ein guter Mensch bist, irgendwie dich so ähnlich wie Jesus verhältst, wird schwierig, aber einfach ein guter Mensch zu sein, dann mach dir keine Sorgen, du wirst ja nicht in Verdammnis enden. Oder man könnte sagen, ja gut, also jetzt meine spezifische Konfession wird dich schon eher verdammen, aber mir selber ist es auch irgendwie unangenehm und ich glaube einfach an einen gerechten Gott, der da schon richtig entscheiden wird. Wenn wir auch diese religiöse Offenbarung mal annehmen, dann weiß ich auch nicht, ob es mich restlos überzeugen würde, denn das zweite große Argument, das ich mitgebracht habe und das ich mir auch nicht selber ausgedacht habe, ist wahrscheinlich eins, das womit fast alle von euch relaten können. Das ist das Problem des Übels. Und da spreche ich jetzt nicht von dem logischen Problem des Übels, also ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass ein allgütiger, allmächtiger, allwissender Gott irgendwo Leid und Übel zulässt. Also das Problem des Übels beschreibt einfach im Kern, warum gibt es so viele Dinge in der Welt, die auch nicht so schön sind. So, ich spreche über das evidenzielle Problem. Also das heißt, wenn wir von menschlichen Übeln ausgehen, haben wir natürlich die Theodizee, ja, Menschen haben freien Willen, den würde ich persönlich philosophisch anzweifeln, aber das soll heute auch nicht das Thema sein. Gehen wir damit, das ist auf jeden Fall schon die schlüssige Antwort, wenn man von freiem Willen ausgeht, dass Menschen sich entscheiden, böse Dinge zu tun. Irgendwie nicht im Sinne Jesus oder einer anderen Gottheit zu leben. So, das können wir mal so akzeptieren für den Moment. Aber wir haben eben auch natürliche Übel. Also ich will jetzt auch nicht sagen, dass alles in der Welt schlecht ist. Also ich sehe auch, dass es sowas gibt wie Liebe, Freundschaft oder lachende Babys. Und mein Leben ist auch echt ziemlich cool. Also ich bin da ganz zufrieden. Aber ja, wir haben eben auch natürliche Übel. Und wir haben nicht nur lachende Babys, sondern wir haben Babys, die bei der Geburt sterben. Vielleicht sogar die Mutter gleich mitnehmen. Dann haben manche Babys haben mehr Glück, die werden ein paar Jahre älter und sterben dann an Kinderkrebs. Oder wir haben Naturkatastrophen. Furchtbare Naturkatastrophen. Wir haben irgendwelche parasitären Lebewesen wie Fadenwürmer, die sich ja zum Ziel gemacht haben, ihre Larven in eurem Körper hinter die Augen zu legen und euch am Ende blind zu machen. Kein angenehmes Ding. Führt zur sogenannten Flussblindheit. Würde ich nicht googeln. Also deswegen habe ich auch auf Bilder verzichtet. Und vom ganzen Tierleid will ich gar nicht anfangen, beziehungsweise ich erwähne es nur mal. Wenn wir wissen, dass über 99% aller jemals existierenden Spezies ausgestorben sind, und zwar nicht irgendwie so einem angenehmen, schönen Tod, sondern teilweise wirklich unter furchtbaren Bedingungen, jetzt und lange bevor der Mensch existiert hat. Also wir sind ja einen kosmischen Wimpernschlag auf dieser Erde, da ist schon ganz schön viel Leid passiert. Und es gibt auch eine gängige Antwort auf einen Aspekt des Leids, das ist das sogenannte Soul-Making-Argument. Also das kann ich auch in Teilen mitgehen, also insbesondere als Mensch. Natürlich können uns gewisse Schicksalsschläge können uns formen, die können uns wachsen lassen. Oder aus Soulmaking geht ein höheres Gut hervor. Also wir haben irgendwas Schlechtes, zum Beispiel eine Gefahrensituation, und daraus kann sich Mut entwickeln, was ja ohne den negativen Teil, schwarz und weiß, nicht möglich wäre. Aber das erklärt aus meiner Sicht nicht, zumindest nicht ausreichend, das Ausmaß des Leides. Also, müsst ihr euch erinnern, wir haben einen allmächtigen, allgütigen, allwissenden Gott, der die Welt genauso geschaffen hat, wie sie jetzt ist. Und wir müssen ja dann davon ausgehen, wenn er allmächtig und allgütig ist, dass das die beste Welt ist, die er hätte schaffen können. Die allerbeste. Und da frage ich mich dann, ja, hätte es nicht vielleicht auch ein Reh weniger sein können, das irgendwann mal unter einem umgestürzten Baum im Wald qualvoll verendet, über Tage in Panik und Angst, und wo da jetzt nicht irgendwie Soulmaking passiert ist. Wir wissen auch nicht, ob es so einen Rehhimmel gibt. Das ist auch eine separate Frage. Aber der Punkt ist das Ausmaß des Leides. Also wäre die Welt nicht perfekt gewesen, wenn dieses eine Reh, wovon niemand was mitbekommen hat, dass es einfach verendet ist, wenn das weniger gewesen wäre? Also es ist für mich schwer zu greifen, dass wirklich alles notwendig ist, um diese beste Welt zu schaffen. Ich würde sagen, wir brauchen alle eine Herdplatte, um mal zu erfahren, dass Hitze gefährlich ist. Und dann frage ich mich, ja, ist es notwendig, dass wir sowas wie Parasiten haben, eben die über Millionen von Jahren schon empfindungsfähige Wesen zugrunde richten, um dann für uns möglich zu machen, zu erkennen, dass es diesen allmächtigen, allgütigen Gott gibt. Also aus meiner Sicht ist das unter der Weltsicht eines allgütigen, allmächtigen Gottes, ist das eher nicht erwartbar. Unter dem Naturalismus hingegen, wo wir von ziellosen Mechanismen wie der Evolution ausgehen, die einfach mit Brute Force sich vorarbeitet, und ja, dann einfach alle Spezies aussterben lässt. Ja, das ist so. Unter dieser naturalistischen Brille ist das alles erwartbar. Da kann Schönheit, also natürlich, wir können uns evolutionär daran gewöhnen, dass der Bodensee richtig schön aussieht, können uns daran gewöhnen, dass sich Geborgenheit, Liebe richtig gut anfühlt. Aber es macht auch total Sinn, dass es da irgendwie Chaos, Unordnung und Schmerz gibt. Also unter der Brille des Naturalismus ist das alles auf jeden Fall erwartbar und erklärbar. Und ja, immer wenn ich diese, ich würde sagen, welche zumindest der größten Probleme, die ja eigentlich alle monotheistischen Religionen haben, aufzähle, dann sagen mir die meisten, zumindest ehrlichen Christen und Apologeten, und zum Glück habe ich fast nur solche getroffen, sagen dann, ja, das stimmt, das sind alles valide Punkte, und damit habe ich auch ständig zu kämpfen, und das ist auch das, was es mir manchmal schwer macht, vielleicht bei meinem Glauben zu bleiben. Und am Ende des Tages, ja, wissen wir es nicht. Also ich meine, ja, auch ich maß mir jetzt nicht an, mich in Gottes Psyche hineinzuversetzen und was er eigentlich sollte und kann und überhaupt. Aber es scheint doch, dieses Ausmaß scheint schon extrem zu sein. Und am Ende muss man sich dann in den Ausweg retten und sagen, ja, irgendwas in der Form, die Wege des Herrn sind unergründlich. Und ich bin mir nicht sicher, ob das eine befriedigende Antwort ist. Denn wenn wir auch widersprüchliche Beobachtungen, die eigentlich dem Bild Gottes, das wir haben oder das ihr habt, widersprechen und wir sagen, ja, das passt ja auch dazu, dann frage ich mich, wie viel Erklärungskraft diese Erklärung Gott dann am Ende hat, wenn wirklich jede Beobachtung, die da auch eigentlich nicht reinpasst, davon erklärt wird. Also ich will in anderen Worten sagen, eine Erklärung, die alles erklärt, erklärt am Ende eigentlich gar nichts mehr. Und noch viel fataler ist, wenn wir sagen, okay, wir können bei negativen Dingen keine Rückschlüsse auf Gottes Wesen, darauf, dass er Liebe will, dass er eine Beziehung zu uns will. Wenn wir da einfach keine Meinung dazu haben können und sagen, ja gut, dann müssen wir Gott vertrauen, Gottes Wege sind unergründlich, wie gesagt, wie können wir uns dann umgekehrt sicher sein, die positiven Aspekte und was Gott möchte und seine Schrift und alles richtig zu deuten? Also, da bin ich mir nicht sicher, ob das in beide Richtungen funktioniert. Und ich gebe natürlich auch, ja, abschließend offen zu, dass es viele wissenschaftliche Probleme gibt. Rätsel, Mysterien, Alexander hat viele davon angesprochen. Also die Frage nach Bewusstsein, nach dem Leben, warum gibt es überhaupt einen Kosmos? Das sind schwierige Fragen und die Wissenschaft und der Fortschritt ist weit weg davon, eine Antwort zu finden. Vielleicht ist es auch unmöglich, eine zu finden. Aber ich glaube nicht, dass uns die Erklärung wirklich weiterhilft, dann ab einem gewissen Punkt zu sagen, okay, ab hier Gott. Also ich will es mit einem Beispiel klar machen. Wenn wir zum Beispiel an Blitze denken, also in der Menschheitshistorie, ja, haben Menschen diese Erscheinungen am Himmelskörper gesehen und gesagt, naja gut, das war wohl irgendwie Zeus auf dem Olymp, der war sauer, der hat das runtergeschmissen, damit erklärt. Irgendwann haben wir herausgefunden, dass es eine elektrische Entladung ist und ja, konnten das physikalisch sozusagen erklären. Und ich stelle jetzt die These in den Raum, ich finde nicht, dass die Erklärung besser ist dadurch, dass wir sagen, ja gut, warum gibt es irgendwie elektrische Ladung, ja, weil Gott das halt gemacht hat. Also diese beiden Erklärungen sind von der Erklärungskraft gleich. Nur das Problem, dass wir uns damit noch einkaufen, ist, wir machen einerseits die Erklärung nicht wirklich besser, plus wir müssen mit Gott eine ganze neue metaphysische Ebene mit annehmen. Und das ist epistemologisch sehr, sehr teuer. Also das bedeutet, wir müssen Zusatzannahmen, die wir nicht belegen können über die Metaphysik, müssen wir in unser Weltbild mit einkaufen. Und das öffnet, ich nenne es mal, eine Art Büchse der Pandora, zumindest in der Metaphysik. Denn dann müssen wir akzeptieren, dass es Geister gibt, dass es Dämonen gibt, dass es irgendwelche anderen metaphysischen Eingriffe geben könnte. Und da es die Erklärung am Ende nicht besser macht, würde ich sagen, die Frage müssen wir uns stellen. Sollten wir so, wie das Universum beschaffen ist, und wir wollen schließen auf die beste Erklärung, wollen wir diesen Preis zahlen, diesen epistemischen Preis, sollen wir den bezahlen? Die Beantwortung dieser Frage überlasse ich euch natürlich persönlich. Ihr kennt meine Antwort darauf und ihr wisst nun auch, warum ich nicht glaube. Vielen Dank.
Ja, vielen herzlichen Dank auch dir. Und ihr dürft jetzt gerne einfach beginnen, miteinander in den offenen Dialog zu gehen.
Ja, also erstmal dir vielen Dank, Matthias, für dein sehr persönliches Statement. Ich habe im Wesentlichen 2 bis 3 Argumente, Hauptargumente rausgehört. Das eine ist die Pluralität der Religionen und die Frage, warum Gott nicht offensichtlicher ist. Und das andere ist, warum gibt es das Übel in der Welt sozusagen? Und dann haben wir eventuell noch das Parsimonitätsprinzip oder Sparsamkeitsprinzip. Ich fange vielleicht mal mit der Pluralität an. Also es ist völlig richtig, dass wir Menschen von uns aus spüren, also es geht ja schon von Beginn der Menschheitsgeschichte an, dass es irgendwas Numinoses gibt, irgendwas Übernatürliches. Deswegen entdecken wir auch überall, wo es Menschen gibt, Religion, und Atheismus scheint ein relativ spätes Phänomen in der Weltgeschichte zu sein. Und von uns aus können wir nicht entscheiden, welche Religion richtig ist. Da haben wir keine Chance, da stimme ich völlig zu. Und jetzt ist die Frage, woran erkennen wir jetzt, was richtig ist? Und da würde ich eben sagen, für mich gibt es einige USPs des Evangeliums. Und ich sage jetzt bewusst des Evangeliums, weil auch im Christentum, wie du schon angedeutet hast, gibt es unterschiedliche Strömungen, wo ich auch sagen würde, manche passen zum Evangelium und manche nicht. Also ist auch verdreht worden. Da würde ich jetzt zuerst mal damit anfangen, ich schaue auf Jesus und Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Wer sowas sagt, der ist entweder verrückt, er weiß nicht, was er da sagt und behauptet es trotzdem, weil der behauptet im Grunde, er ist die Wahrheit, er ist das Leben, er ist Gott. Ja, wer sonst ist die Wahrheit und das Leben? Dafür ist er ja auch hingerichtet worden, letztendlich, oder an die Römer ausgeliefert worden zumindest. Das hat kein anderer Religionsgründer jemals behauptet. Wo ich sagen muss, das ist so ein steiler Anspruch, den Jesus da erhebt. Entweder der stimmt oder er ist verrückt oder er ist bösartig. Aber verrückt und bösartig lässt sich anhand der Evangelien schwer widerlegen, schwer nachweisen. Er hat sein Leben gegeben für uns und damit hat er was ganz Besonderes, und das in Kombination mit der Auferstehung, die ich vorher schon erwähnt habe, macht für mich den Punkt, dass Jesus tatsächlich noch lebt, viel greifbarer. Natürlich ist er dadurch nicht verfügbar für mich, dass ich sagen kann, so, ich wünsche mir jetzt das, mach du mal das und das. Und naja, ich habe auch ein paar Freunde, die sagen, sie würden ja gerne glauben, aber sie können es nicht. Und trotzdem würde ich sagen, es gibt diese Verheißung, wer sucht, der findet. Da steht kein Zeitpunkt dabei. Aber ich würde sagen, Gott gibt uns Hinweise auf ihn, aber er ist ein Gentleman, er zwingt uns nicht und er lädt uns ein. Also diese Einladung besteht und ich glaube, wir dürfen die immer wieder annehmen. Und wie nehmen wir die an? Indem wir anfangen, mit ihm zu reden, indem wir anfangen, sein Wort zu lesen, die Evangelien zu lesen, indem wir ihn fragen, was willst du mir persönlich sagen? Und mein eigener Glaube hat so angefangen, dass ich in einer Phase des Zweifels irgendwann angefangen habe, Gott, wenn es dich wirklich gibt und Jesus, wenn du wirklich auferstanden bist von den Toten, dann zeig dich mir auf eine Art und Weise, dass ich dich begreifen kann. Dann kam ein Blitz vom Himmel und ich habe Gott erkannt. Nein, natürlich nicht. Nee, aber im Lauf der nächsten Monate und Jahre haben sich einfach Dinge in meinem Leben ereignet, dass ich gemerkt habe, hier passieren Dinge, die ich als Gebetserhörung und nicht anders bezeichnen kann. Und deswegen meine Einladung an dich persönlich oder auch an jeden, wenn dieser Jesus Christus lebt, dann ist er ein aktiv handelnder Gott und dann können wir mit ihm reden und dann kann er sich uns auch zeigen. Genau, also vielleicht mal so weit auf einen ersten Punkt. Mhm.
Würdest du dann sagen, dass es im strengeren Sinne diesen Non-Resistant, Non-Believer nicht geben kann, also bis zum Ende? Oder denkst du, es gibt unter Umständen Fälle, wo Menschen es wirklich ernsthaft suchen? Also ich meine zum Beispiel auch, ja, fast jeder Muslim hat wahrscheinlich von Jesus gehört, könnte theoretisch davon überzeugt werden, aber dann haben wir, wie gesagt, diesen starken Indikator, wo man aufwächst, sozialisiert ist, dass man halt dann eher der Religion folgt. Was passiert mit denen? Also denkst du, wenn die nur ordentlich suchen würden und wirklich Jesus anrufen würden, dann wird er sie zu 100% erreichen? Oder gibt es auch Fälle, wo es einfach nicht passiert? Und falls ja, was passiert dann mit dieser Person?
Also das Problem an dem Konzept von dem Non-Resistant, Non-Believer, der wirklich aufrichtig sucht, ist das Problem, ich kann das gar nicht beurteilen, weil da müsste ich ja ins Herz jedes einzelnen Menschen reinschauen können. Ich kenne auf jeden Fall Muslime, die tatsächlich gesucht haben und die tatsächlich den Glauben gewechselt haben und Christ geworden sind, manchmal unter sehr hohen Kosten. In meiner Gemeinde ist jemand, der von Jesus geträumt hat. Also es gibt solche Leute, die, und es ist ja auch so, Muslime glauben ja auch an Jesus, aber sie glauben eben, er war nur ein Prophet und er ist nicht gekreuzigt worden, sondern er ist direkt von Gott in den Himmel aufgenommen.
Was aber ein wichtiger Unterschied ist.
Was ein wichtiger Unterschied ist, zumindest aus Sicht des Evangeliums. Da war dieses Opfer von Jesus zwingend notwendig. Genau, also von daher, ich kann es nicht sagen. Ich kenne Leute, die sagen, ich kann nur sagen, ich selber bin auch ein resistant believer, weil so gut es die gute Nachricht ist, so demütigend ist sie natürlich auch, ja, weil in mir entdecke ich auch den Stolz, sagen zu können, hey, eigentlich ist mein Leben doch gar nicht so schlecht, irgendwie kann ich mich doch auch vor Gott rechtfertigen. Ja, das ist diese Resistance, die, glaube ich, in jedem Menschen drinsteckt, die wir in uns tragen und ich glaube, vor Gott ist der Punkt, wir müssen völlig aufgeben, dass wir uns selbst vor Gott rechtfertigen können, weil wir haben nichts, was wir Gott bringen können, was er uns nicht geschenkt hat. Von daher können wir uns vor Gott gar nicht rechtfertigen in irgendeiner Weise und es steht ja auch an verschiedenen Stellen der Bibel, er wird ein zerbrochenes Herz oder ein zerbrochenes Rohr nicht brechen. Also Gott ist nahe denen, die demütigen Herzens sind. Ich glaube, wenn wir uns wirklich vor Gott demütigen und sagen, du bist Gott und ich nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott dann irgendwie sagt, nee, ich will dich nicht. Also Gott, es steht in der Bibel, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und von daher, ich glaube, wenn ich in mich reinschaue, dann merke ich, da ist immer noch Resistance drin, die ich immer wieder Gott ausliefern muss. Und dass eben Gott sich nicht in meine Schubladen stecken lässt. Aber das kann ich nur von mir selber sagen, das muss jeder selber von sich prüfen, ob da noch was ist, was sagt, Gott, wenn du mir begegnest, dann nur so. Also ein Bekannter von mir hat mal gesagt, ich glaube an Gott, wenn er mich in Sechser im Lotto treffen lässt. Da würde ich sagen, schlechtes Experiment, Gott ist kein Wunscherfüllungsautomat.
Stimmt, da hätte ich noch einen Punkt, wo ich einhaken würde, ist nämlich der, wo du gesagt hast, ja gut, ich kann in jemanden reingucken, ich kann nicht beurteilen, ob der wirklich ja, so ein Non-Resistant, Non-Believer sein kann, ob es das überhaupt gibt. Da ist dann, würde ich umgekehrt sagen, wenn wir für den Glauben argumentieren oder auch jemandem sozusagen immer abnehmen, dass er wirklich ein Follower Jesus ist und so, verlassen wir uns ja auch auf sein inneres Testament sozusagen. Und deswegen müssen wir dann mit dem gleichen Maßstab sagen, okay, wenn du sagst, du bist wirklich ein Non-Resistant Non-Believer und du stirbst auf dem Sterbebett, ohne Gott gefunden zu haben, dann wäre das schon ein Problem, oder? Oder wie könntest du das auch noch verargumentieren, wie das Gott zulassen könnte, wenn es wirklich diesen puren Non-Resistance, diese pure Non-Resistance gäbe?
Also ich kann immer nur wieder die Bibel zitieren, der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. Ich glaube, wenn jemand wirklich von ganzem Herzen Gott sucht und noch nie was von Jesus gehört hat oder so, also Paulus spricht in Athen vor Griechen, die noch nie was von Jesus gehört haben und er sagt, Gott hat die Zeit der Unwissenheit übersehen. Ja, also wenn einer gerecht richtet, dann der Gott, der uns aus Liebe erschaffen hat. Ich glaube, und das ist eigentlich meine Grundvoraussetzung. Gott ist gut. Ich kann ihm vertrauen. Und deswegen, wenn ich das Gericht führen würde, ich wüsste nicht, wie ich entscheiden sollte. Ich kenne ja auch die innere Motivation von Menschen nicht, aber Gott kennt jeden einzelnen Menschen von innen heraus. Er kennt uns besser als wir selbst. Psalm 139, einfach heute Abend mal lesen, im Internet kostenlos verfügbar. Da steckt einfach wunderbar drin, wie innig Gott uns geliebt hat und wie wunderbar er uns gemacht hat. Denkt auch an das Bild von den Zellen zum Beispiel und so. Da steckt für mich eine Liebe Gottes zum Detail drin und er mag jeden von uns. Von daher, ich glaube nicht, dass Gott sagt, sorry, du hast jetzt hier nicht das richtige Passwort eingegeben. Du hast nicht die vier geistlichen Gesetze ausgefüllt, wie es in manchen Strömungen vollzogen wird, sondern er schaut das Herz an. Und wenn dein Herz aufrichtig vor Gott ist, Gott ist nahe denen, die demütigen Herzens sind. Dann kann ich nur sagen, dann ist Gott denen nahe. Und er kann dir dann auch deine Schuld vergeben, nicht weil du so gut bist, sondern weil Jesus für uns alle die Schuld bezahlt hat. Ja, von daher, das ist alles, was ich sagen kann, weil ich so erlebt habe. Ich kann über andere Menschen kein Urteil fällen und will das auch gar nicht. Aber ich vertraue Gott, dass er es richtig tun kann. Aber das muss jeder selbst mit Gott ausmachen letztendlich. Das kann ich nicht für jemand anders übernehmen.
Haben wir noch kurz Zeit? Okay, dann hätte ich noch eine Rückfrage an dich. Ich habe jetzt das Glück, dass ich wirklich mit einem Biophysiker war.
Oder? Ich habe in Biophysik promoviert und vorher habe ich aber ganz normal Physik studiert.
Okay, dass ich da die Rückfrage stellen kann. Also, wo ich meine Probleme habe bei deiner Herleitung, natürlich nicht in der Biophysik und Biochemie, da habe ich keine Ahnung. Deswegen nehme ich da auch beim Wort. Wäre es theoretisch aus deiner Expertise denkbar, dass, sagen wir mal, fangen wir so rum an. Also rückblickend wirkt natürlich vieles in der Evolution wie Intention, sage ich mal. Du würdest wahrscheinlich sagen, ja, das war schon immer intendiert und die Evolution war der Prozess, der das irgendwie herbeigeführt hat. Wäre es denkbar, dass das alles wirklich durch Brute Force passiert, weil eben das Universum schon so urlang ist, für uns nicht greifbar, durch random Prozesse, dass sich dann irgendwann so eine Komplexität einstellt? Sagst du nur, es ist halt viel wahrscheinlicher, dass eine Intention ist, oder sagst du, nee, ist aus meiner Perspektive wirklich völlig ausgeschlossen, dass es ja randomisiert über eine ganz, ganz lange Zeit, ich könnte da ein paar Vergleichswerte geben, was würdest du sagen?
Also generell muss man sagen, dadurch, dass ja alles sich durch materielle Prozesse nachvollziehen lassen dürfte, ist es natürlich denkbar. Es ist auch denkbar, dass meine Studibude, wenn ich sie einfach so lasse, wie sie ist und nie putze, trotzdem irgendwann völlig staubfrei ist. Das ist rein thermodynamisch möglich. Aber die Erfahrung lehrt, wenn man nach Hause kommt und eben seit 5 Jahren nicht geputzt hat, die Studibude, dass sie eben dreckig ist. Ja, zweite Hauptsache Thermodynamik. Von daher, es ist zwar materiell denkbar, aber unwahrscheinlich. Und für mich ist es deswegen unplausibel, vor allem, also es gibt natürlich viele Wahrscheinlichkeitsrechnungen, also selbst Manfred Eigen, Nobelpreisträger, hat gesagt, das Leben existiert, ist ein Fakt, und dass es ja Zufall gewesen sein kann, ist ausgeschlossen, weil wir können Rechnungen machen, in der Ursuppe entsteht Leben nicht so schnell. Also dann dürfte es jetzt noch kein Leben geben, weil es so viele Möglichkeiten gibt. Das heißt, es ist eigentlich allen klar, es kann der Zufall nicht sein. Aber für mich ist der entscheidende Punkt diese Dimension der Information, die ich vorher auch deutlich gemacht habe. Und da würde ich sogar nochmal zu den Parasiten zurückkommen. Auch die Parasiten, die ich anschaue, die wirken nicht irgendwie zufällig, sondern auch die sind zielgerichtet programmiert. Die sind optimal darauf angepasst, dass die zum Beispiel diese Wespenlarven diese Raupen von innen raus auffressen. Die brauchen das, um sich weiterzuentwickeln. Das heißt, auch hier sehe ich Spuren von intelligenter Programmierung. Und jetzt ist dann eben nur die Frage, da kommen wir jetzt ins Problem des natürlichen Übels, ist Gott der einzige Maler des Bildes? Hat er tatsächlich so eine ambivalente Welt geschaffen, wo er Gutes geschaffen hat und dann aber auch zum Beispiel das Tetanusvirus, das darauf optimiert ist, unsere Schmerzempfindlichkeit zu maximieren bei gleichzeitig Minimierung der Bewegungsfähigkeit. Also die größte Qual, die man überhaupt nur jemandem zufügen kann. Und da muss ich sagen,
das Beispiel klaue ich dann für die Zukunft.
Das darfst du gerne verwenden. Ich habe es von Siegfried Scherer geklaut, der hier auch am Bodensee lebt, ein Mikrobiologe, der auch Christ ist. Und der auch sagt, das ist für ihn was seinen Glauben fast zerbrechen lassen hat. Das ist unglaublich. Und gleichzeitig muss ich sagen, wenn ich die Bibel lese, sowohl das Alte als auch das Neue Testament, dann komme ich tatsächlich nicht daran vorbei, wenn Jesus der ist, für den er sich ausgegeben hat, dann muss es auch den Gegenspieler, den Satan, den Diabolos geben, den Durcheinanderwerfer, der alles zerstören will. Auch ein intelligentes Wesen, das auf der Basis dessen, was da ist, die Macht hat, Dinge zu pervertieren. Und Ich glaube, das Ausmaß des Bösen können wir nur dann verstehen, wenn wir auch überzeugt sind davon, es gibt noch so eine böse Macht, die Menschen zu schlimmen Taten verführen kann. Ja, wenn ich mir so einen Serienmörder vorstelle, ich kann mir nicht vorstellen, dass der von alleine auf diese Idee kommt oder einfach nur eine psychische Krankheit. Ich glaube, da steckt mehr dahinter. Da steckt wirklich dahinter, dass es Wesen gibt, die uns Menschen auch besetzen können, die uns Menschen in die falsche Richtung führen können. Und Jesus sagt ja selber, er ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Er selber wird von Satan verführt. Ich glaube tatsächlich, es ist kein Dualismus. Der Sieg ist bei Gott. Das sagt Jesus auch ganz klar. Aber wir kommen, wenn wir an Jesus glauben, am Satan nicht vorbei. Es gibt nicht nur einen Maler des Bildes. Gott hat ein wunderschönes Bild gemalt. Aber es gibt auch nicht nur den Fall des Menschen, den du schon angesprochen hast mit dem freien Willen. Es gibt auch den Fall des Engels. Und das überführt auch die natürlichen Übel letztendlich in moralische Übel, die auf der Freiheit von Engelwesen basieren. Und das ist auch eine Aussage, die habe ich mir nicht ausgedacht, sondern die gibt es schon bei den Kirchenvätern. Und auch Philosophen im deutschen Sprachraum gab es in den 80er Jahren da mal heftige Philosophendebatten drüber, wo auch Norbert Hörster gesagt hat, diese Lösung ist logisch konsistent. Er kann sich nur schlecht vorstellen, dass es tatsächlich solche Engelwesen gibt. Aber klar, im Materialismus gibt es weder Engelwesen noch Gott. Aber wenn ich Christ bin, dann weiß ich, es gibt Gott und es gibt offenbar auch Engelwesen.
Ja. Und dann, ich glaube, abschließend, dann würdest du auch sagen, ja, okay, in dem Fall kaufst du die metaphysische Box auch mit den weiteren Annahmen. Okay, in dem Fall gibt es auch Dämonen oder Teufel. Und du verstehst dann auch meine Perspektive, dass ich sage jetzt aus einer naturalistischen Sicht, dass dann die Hypothese schon ja, eine teure Zusatzannahmen nimmt und die muss dann aufgewogen werden durch bessere Erklärung. Und dann würdest du sagen, für dich fällt das Pendel halt trotzdem in die Richtung, auch wenn wir das Sparsamkeitsprinzip verletzen, kaufst du das mit, weil es den Rest besser erklärt.
Genau, ich würde sagen, das Entscheidende ist erstmal, was erklärt das, was wir beobachten am besten? Das ist die wichtigste Prämisse, die erfüllt sein muss bei einer Theorie. Und zweitens das Sparsamkeitsprinzip. Und wenn ich mir eben anschaue, die Feinabstimmung des Universums, dass Information die Basis allen Lebens ist, dass wir Bewusstsein haben, dass sich auch nicht auf materielle Prozesse reduzieren lässt, meiner Meinung nach, und nicht nur meiner Meinung nach, sondern auch von vielen Philosophen, dann würde ich sagen, das deutet vieles darauf hin, dass die materielle Welt nicht alles ist. Sie korreliert zwar mit anderen Prozessen, aber sie ist nicht alles. Genau. Und dann muss ich sagen, bei den Dämonen, hier in Europa habe ich auch noch nie irgendwie von jemand gehört, der dämonenbesessen war, aber ich bin auch schon in Afrika gewesen. Ich war auf Konferenzen mit Christen aus anderen Erdteilen und die haben mir berichtet, sie haben selber schon erlebt, wie Leute eine unglaubliche Kraft in sich gespürt haben, die durch sie auch in ganz anderen Stimmen gesprochen hat und die nach Gebet für diese Menschen verschwunden ist. Wo ich sagen muss, ich habe es noch nicht beobachtet, aber ich sehe jetzt auch keinen Grund, warum die mich anlügen sollten, um sich da wichtig zu machen oder so ähnlich. Von daher, ich habe den Eindruck, es gibt da Kräfte, ich möchte sie gar nicht kennenlernen, aber es macht Sinn, dass es sowas durchaus geben könnte, auch im menschlichen Bereich.
Ich würde als Schlusswort nur noch sagen, dass...
Vorläufiges Schlusswort.
Genau, weil darf ja beenden, weil du begonnen hast. Würde ich noch sagen, dass wir vielleicht nicht in dieser Dualität denken müssen zwingend, dass es halt entweder ein Dämon ist oder jemand lügt über die Ausmaße. Vielleicht gibt es irgendwelche Krankheitsbilder, die wir noch nicht genug erforscht haben und so weiter. Also da wäre ich dann vorsichtig zu sagen, es ist entweder oder, aber schließt es natürlich nicht logisch aus.
Das ist übrigens auch die Bibel, vorsichtig. Also nur um das deutlich zu machen.
Glaub mir, mein Schlusswort
ist. Nee, ich wollte nur sagen, es geht mir auch nicht um diese Dualität, es ist entweder oder, sondern es ist sehr vielschichtig. Es können körperliche Sachen sein, es können persönlich-seelische Sachen sein. Ja, wenn ich Liebeskummer habe, kann ich auch körperlich krank werden und bin deswegen nicht von Dämonen besessen. Aber wenn es diese Geistwesen gibt, können die als dritte Ursache eben durchaus auch eine Auswirkung haben. Ich würde gerne nochmal ein Schlusswort machen.
Amen.
Vielen Dank schon mal an euch alle für die Fragen, die ihr gestellt habt, und ihr seid auch fleißig am Voten, sehe ich schon. Es sind jetzt schon 54 Fragen reingekommen. Die werden wir heute Abend natürlich nicht alle beantworten können. Ich lasse die Umfrage jetzt noch 2 Minuten offen. Das heißt, wenn ihr jetzt noch eine Frage habt, die euch dringend auf dem Herzen brennt, stellt sie und hofft einfach, dass sie noch sehr weit hochgevotet wird. Und dann schließe ich aber zumindest das Q&A. Ihr solltet dann hoffentlich trotzdem noch weiter voten können. Aber einfach wegen der Anzahl der Fragen würde ich das dann schließen. Und ich fange mal mit einer Frage an Matthias.
Ja, ich komme schon.
Du hast jetzt sehr viele Fragen an Alexander gestellt. Und jetzt kam hier eine Frage rein, die ich dir mal stellen würde. Wie begründest du dein Urteil, was gut und schlecht bzw. übel ist? Und woher stammt deine Vorstellung dessen, wie die Welt sein sollte? Also was ist hierbei dein Maßstab?
Ja, Also dreht sich natürlich um die Frage nach Moral. Und das Erste, was ich sagen würde, ist, dass es aus meiner Weltsicht keine objektive Moral geben muss. Also ich würde sagen, diese Dinge, die ja nicht nur ich als problematisch empfinde, sondern wahrscheinlich auch viele Christen oder die sie eben struggelt, wie man neudeutsch sagen könnte, ist ein Problem, das zu vereinbaren mit dem allgütigen, allmächtigen Gott. Aus meiner Perspektive ist es kein Problem, das hinzunehmen. Deswegen würde ich da den Ball zurückspielen. Wie argumentierst du, dass es okay ist unter deinem Weltbild? Weil unter meinem Weltbild gibt's einfach unnötiges Leid, passiert halt einfach, so in dem Sinne. Und wie ich bewerte, dass es irgendwie falsch ist oder schlecht oder unmoralisch, ja, natürlich bediene ich mich da irgendwelchen ethischen Termini und die Frage, ob es jetzt objektive Moral gibt oder ob alles irgendwie relativ ist, das treibt die Philosophie um. Da habe ich auch noch kein ganz abschließendes Beispiel, aber ich gehe eher von keiner objektiven Moral aus und ich glaube, dass man zumindest Werturteile über einen Zustand schon auch evolutionär begründen kann oder utilitaristisch. Also wenn ich einfach sehe, okay, irgendwie sterben 100 Menschen bei einem Erdbeben und ich verstehe nicht warum, dann sage ich aber, ja, ich finde das irgendwie nicht so gut. Mir wäre es lieber, wenn die alle nicht gestorben wären. Und dahingehend sage ich, ja, das ist nicht ideal. Und das könnte man dann evolutionär begründen, dass ich diesen Impuls habe, weil einfach ja Menschen, die mir ähnlich sind oder Wesen, die mir ähnlich sind, denen ich kognitive Fähigkeiten, Schmerzempfinden und so weiter zuschreibe, das tut mir nicht gut, tut der Welt nicht gut, wenn das passiert. Und deswegen bin ich der Meinung, dass man auch ohne objektive Moral argumentieren kann, dass eine Welt, in der dieses Erdbeben nicht passiert ist und eine Welt, in der das Erdbeben passiert ist mit diesen ganzen Toten, dass das eine besser und das andere schlechter ist, muss sich aber aus meiner Sicht nicht mit objektiver Moral decken. Und da würde ich dann auch die Pille schlucken, dass man halt Moralrelativist ist.
Okay, vielen Dank. Dann ist eine Frage sehr weit oben, die ist nicht direkt an Alexander geschrieben, aber die Person kann gerne korrigieren. Ich vermute, dass sie an dich gestellt ist. Die Person schreibt, vor dem Universum gab es ja keinen Zeitdruck. Besteht dann nicht trotz der 1 zu 10 hoch 60 eine Möglichkeit, dass per Zufall alle Parameter stimmen und Leben entsteht?
Also wir wissen überhaupt nicht, was vor diesem Universum war und ob es überhaupt einen vor diesem Universum gibt. Wir wissen nur, unser Universum hat mit ziemlich großer Sicherheit einen Anfang gehabt. Es ist irgendwann losgegangen. Es gab diesen Moment T gleich 0 in irgendeiner Form. Und was davor war, vielleicht gab es da gar keine Zeit. Und dann ist die Frage dieses 1 zu 10 hoch 60. Wir haben keinen Mechanismus, der uns irgendwo definiert, wo dieser Parameter herkommt. Wir sehen eben nur, wir können ihn messen oder eben bestimmen aufgrund der Gleichungen und der Daten, die wir haben. Aber wir wissen nicht, wo der herkommt. Der kann prinzipiell aus unserer Sicht jeden beliebigen Wert annehmen, aber er hat einen bestimmten und genau den eben, der jetzt passt. Wir wissen nicht mal, ob der Wert wirklich konstant ist oder sogar über die Zeit sich verändert. Ist letztendlich für das Argument egal, weil er muss auf jeden Fall fein abgestimmt gewesen sein. Er darf weder zu groß noch zu klein sein, sogar wenn er sich zeitlich ändert und nachjustiert wird sozusagen. Er muss einfach passen. Wenn die allgemeine Relativitätstheorie und damit das Urknallmodell von Einstein korrekt ist. Also denkbar ist es natürlich, dass es andere Universen gibt. Wir haben nur keine Möglichkeit, die irgendwie empirisch nachzuvollziehen. Und da würde ich jetzt wieder auch mit dem Sparsamkeitsprinzip argumentieren. Warum sollen wir unendlich viele Universen postulieren, die alle unterschiedliche Parameter eventuell haben, wenn wir die nicht mal messen können? Wenn wir nicht mal eine Idee haben, wie wir überhaupt in die reinschauen könnten? Weil wir können definitiv nicht mal aus unserem Universum raus. Denn unser Universum dehnt sich letztendlich schneller aus als das Licht, das uns von den Enden des Universums erreichen kann. Das heißt, das Ende unseres Universums werden wir gar nicht erreichen. Von daher werden wir auch nie aus unserem Universum rauskommen und jemals rausfinden, ob es andere Universen gibt. Also es ist denkbar und das passt auch zu meinem Glauben als Christ dazu. Gott zwingt sich uns nicht auf. Es ist nicht so, dass wir irgendwo an einen Punkt kommen, wo deutlich wird, es muss diesen Gott geben und es geht gar nicht anders. Nee, Gott ist ein Gentleman. Er gibt uns Hinweise, aber er lässt auch zu, dass wir alles ganz anders interpretieren.
Ja. Darf ich da was ergänzen? Das hatte ich mir auch notiert. Wenn wir gerade bei dem Thema Feinabstimmung sind, wie siehst du das? Also ich habe drüber nachgedacht, okay, kann man dieses Feinabstimmungsargument, also es muss genau so sein, dieses Müh, dieses Haar, wenn das irgendwie anders gewesen wäre, dann hätte es kein Leben gegeben. Könnte man es nicht auch umdrehen und, sag ich mal, zu einem Problem für den Theismus machen? Weil warum muss es so genau sein? Ist Gott dann sozusagen daran gebunden, an irgendwelche Naturgesetze, dass Leben nur entstehen kann unter diesen Voraussetzungen? Also sind die sozusagen dann schon vorgeschaltet?
Genau, also die Frage ist letztendlich, kann Gott auch anderes Leben schaffen? Und ich bin überzeugt, ja, er kann es. Er hat es auch gemacht. Wie gesagt, ich glaube, es gibt auch Engelwesen, die sind nicht an diese 1 zu 10 hoch 60 gebunden oder so ähnlich und die leben auch. Aber es ist eben dann kein biochemisch fassbares organisches Leben. Also wenn wir von so einem Leben ausgehen, wie wir es kennen hier bei uns, mit Metabolismus, mit Fortpflanzung, alles, was uns als Menschen ausmacht, Geschmacksempfinden und so weiter, dann muss es wohl so aussehen wie jetzt. Und das, der Punkt ist, Gott ist zu nichts gezwungen. Er ist völlig frei, würde ich sagen. Aber er wollte offenbar, dass wir in dieser materiellen Form existieren, dass wir auch Geschmack empfinden können, dass wir Schmerz empfinden können, dass wir Gut und Böse unterscheiden und lernen können. Ja, und das geht eben nur in so einem Universum, wie wir jetzt sind. Da brauchen wir auch diese harten Naturgesetze, denn nur dann können wir auch moralisch handeln, wenn es solche Naturgesetze gibt natürlich. Wenn alles Zufall ist und die Pistolenkugel mal nach vorne oder nach oben oder sonst irgendwo geht, dann sind wir nicht moralisch verantwortlich für das, was wir tun. Aber dadurch, dass wir die Naturgesetze kennen, sind wir auch verantwortlich, wenn wir etwas tun, weil wir wissen, was passiert. Genau, nee, also denkbar auch da wieder, aber ich glaube eher nicht.
Möchtest du darauf noch was erwidern, ja, oder passt?
Ich gerne weitermachen.
Okay, danke. Dann ist eine Frage sehr hoch gewotet, die ich an euch beide stellen werde, aber ich werde sie unterschiedlich stellen. Ich fange mal bei dir an. Matthias, was müsste für dich passieren oder was müsste entdeckt werden, was müsste sein, dass du glauben könntest?
Ja, ich zitiere da gern Matt Dillahunty, aber ich gebe danach noch eine eigene Antwort. Also er hat oft gesagt bei der Frage, ja, ich weiß es nicht, aber Gott würde es wissen. Aber dahinter will ich mich jetzt nicht verstecken, ich will eine richtige Antwort geben. Ich weiß es natürlich nicht, aber es kommt noch mal eine tiefere Antwort. Ich vermute eben durch die Gespräche oder Abende wie hier, Gespräche danach mit Christen oder auch im privaten Umfeld, dass so eine persönliche Erfahrung bestimmt was machen würde. Also ich weiß nicht, was ich machen würde, ob ich mich einliefern lassen würde, um da mal wegen der Stimme irgendwie nachzugucken.
Ich komme nicht besuchen.
Das könnte natürlich so überzeugend sein, könnte ich mir vorstellen, dass er sagt, ja, okay, also da scheint es was zu geben und irgendwie, so sah der aus wie Jesus. Wie auch immer, also ich kann mir schwer vorstellen, wie solche Erfahrungen sind. Um meinen Punkt dann noch fertig zu machen, genau, also das wäre eine Vermutung. Und natürlich, wenn man sich jetzt, sag ich mal, so klassische Wunder vorstellt, wie, weiß ich nicht, ein alter Mann scheint im Himmel und spricht zu uns, ich bin Jahwe. Also es klingt so komikhaft, aber es wäre wahrscheinlich wirklich schwierig dann zu sagen, ja nee, boah, das wird wahrscheinlich doch was anderes gewesen sein. Also ich schätze, es muss mit einer persönlichen Erfahrung zu tun haben und ich finde es halt deswegen auch, frage ich mich, warum es Menschen gibt wie mich, auch die einfach so eine andere Intuition haben. Also zum Beispiel Alexander und ich, wir haben die gleichen Quellen, wir haben Zugriff auf die gleiche Literatur, auf die gleiche Wissenschaft, auf die gleichen Erkenntnisse, auf die gleichen Argumente für und gegen Gott und irgendwie fällt der eine intuitiv immer wieder auf die eine Seite des Zauns und der andere auf die andere und da frage ich mich, wo das herkommt. Also warum hat Gott mir so die falsche Intuition mitgegeben? Das sind so die Fragen, die mich umtreiben. Also ich wäre da echt offen, ich weiß auch nicht, wie es konkret aussieht, aber es müsste sowas eigentlich damit zu tun haben, weil offensichtlich logische Argumente, naturwissenschaftliche Argumente reichen in beide Richtungen nicht aus, um abschließend zu beweisen. Wir haben auch schon gesagt, es geht eigentlich nicht, weil wie willst du was Metaphysisches mit Physik beweisen? Geht nicht, also bleibt eigentlich nur das übrig. Ja. Aber wie dann, ja, mal gucken, wie skeptisch ich dann wäre. Also ich würde es gerne rausfinden.
Dann stelle ich dir andersherum die Frage, weil die Frage war an euch beide gestellt, was müsste für dich passieren, was müsste entdeckt werden oder was müsste sein, dass du nicht mehr glauben kannst?
Also ich habe mal einen Film gesehen, der hieß The Body und da ging es darum, dass in Jerusalem ein Grab entdeckt wird, in dem der Leichnam eines Gekreuzigten gefunden wird, der auch eine Dornenkrone getragen hat, der von einem Speer durchstoßen worden ist. Ich glaube, sowas würde mich tatsächlich schocken und ziemlich ins Nachdenken bringen, ob mein Glaube nicht doch eine Illusion war. Denn dann wäre ja die Auferstehung eventuell nicht passiert. Ich verrate jetzt nicht, wie der Film ausgeht. Er ist enorm spannend. Ist zwar schon 20 Jahre alt, aber man kann ihn mal anschauen, The Body. Einerseits würde ich sagen, das würde mich sehr ans Nachdenken bringen. Andererseits muss ich sagen, ich habe inzwischen in meinen, inzwischen 31 Jahren Glauben so viel mit Jesus erlebt, dass es mir echt schwerfallen würde, zu glauben, dass das alles nur Zufall war. Also Führungen in meinem Leben oder auch Wunder in meinem Bekanntenkreis. Also der Vater eines Freundes wurde mit Hirntumor diagnostiziert, ist im Krankenhaus ins MRT gelegt worden, zwetschgengroßer Tumor diagnostiziert worden. Er hatte die Symptome. Also Doppelbilder gesehen, Konzentrationsschwierigkeiten und so weiter. Hat dann, weil in Hof, wo ich herkomme, kann man das nicht operieren, ist dann nach Freiburg in die Spezialklinik gekommen. 4 Wochen Zeit waren dazwischen. Er hat dann schon erzählt, die Symptome sind verschwunden. Und die haben gemeint, ja, wir müssen sowieso nochmal nachgucken und so weiter. Und man hat tatsächlich im MRT nichts mehr gesehen. Es war einfach weg. Die haben gesagt, es macht keinen Sinn, dass wir irgendwas operieren. Sie scheinen gesund zu sein. Und die Frage ist, was ist da passiert? Und er sagt, er hat einfach für sich beten lassen. Er war stadtbekannter Pfarrer damals in Hof 1997. Und solche Dinge, da muss ich einfach sagen, ja, es könnte ein Naturgesetz geben, das Selbstheilungskräfte aktiviert. Dann wäre es natürlich hochspannend, das herauszufinden, weil dann könnten wir Krebs einfach durch Selbstheilungskräfte ohne Medikamente heilen sozusagen. Wir wissen es einfach nicht, was es war, aber ich glaube, es spricht viel dafür, dass Gott eben da wirklich auch gewirkt hat. Ich habe aber auch das Gegenteil erlebt, dass Leute eben trotzdem gestorben sind. Und dann muss ich auch sagen, ja, Gott ist nicht der Wunscherfüllungsautomat, der immer alle meine Gebete erhört, aber manchmal greift er irgendwie ein und in meinem Leben habe ich es erlebt. Von daher, ich finde es ganz schwierig, die Frage zu beantworten, aber wenn man die Knochen von Jesus finden würde, das würde mich schon zum Nachdenken bringen.
Okay, spannend. Dann die nächste Frage an dich, Matthias, ist: Wie erklärt der Naturalismus den menschlichen Wunsch nach einem höheren Sinn?
Ja, ich habe auch eine ähnliche Debatte geführt mit Gernot Zeilinger in Österreich. Ich weiß gar nicht, ob es on camera war oder danach, weil wir hören nicht auf, über solche Sachen zu reden. Das heißt, wenn wir dann beim Bier zusammensitzen. Und er hat viel über den Homo religiosus gesprochen und ich glaube, das geht in die ähnliche Richtung. Also, er hat das auch als Argument eben genannt. Warum ist es so ein menschliches Universell anscheinend? Du hast vorher auch angesprochen, eben, wir finden ja überall irgendwie Religionen oder ja, die Sehnsucht nach irgendwie sowas. Und ja, ich denke auch, dass man es naturalistisch und evolutionär begründen kann, dass es natürlich vielerlei Aspekte hat, aber in einer Welt, in der man noch nicht viel weiß und dann in den Himmel schaut und dann sieht das alles so schön und groß und weit aus und man versteht nicht, was da los ist, dann sehe ich schon als nachvollziehbaren Schluss dann drüber nachzudenken, ja, vielleicht gibt es ja noch mehr und wer hat das hier eigentlich alles gemacht und irgendwie, dass man das A rausfinden will, also die Neugierde ist ja auch ein menschliches Universell irgendwo und ja, ich denke auch, dass es wahrscheinlich evolutionär ein Vorteil war, dass sich das dann auch in uns als Menschen durchgesetzt hat, eben Menschen, die diesen Antrieb hatten, beziehungsweise die auch irgendwo diesen Wunsch hatten, weil wenn man sich, ja, wenn man ein erfülltes Leben führt, wenn man der Meinung ist, ich habe ein Ziel, ob das jetzt nun Gott gegeben ist oder irgendwas selbst gegeben, es muss uns ja nur überzeugen, dass es sinnvoll ist. Ich glaube, das gibt einen Überlebensvorteil sozusagen und hätte sich dann evolutionär durchgesetzt, weil sich es einfach A, besser anfühlt und man B, wahrscheinlich geistig gesünder ist, dass man besser mit anderen Menschen umgeht, dass man irgendwie ein Beispiel ist für Leute. Ich denke, dass das auf vielen Ebenen eben ja evolutionär zuträglich ist.
Dann die nächste Frage und die Frage an dich, Alexander. Die nächste Frage lautet: Wie wollen Sie mit Ihrer Argumentation eine bestimmte der vielen sehr unterschiedlichen, inkompatiblen Religionen als richtig identifizieren?
Ja, im Grunde habe ich darauf ja vorher im Gespräch auch schon mal geantwortet. Also ich glaube tatsächlich, Religionen sind inkompatibel. Und wenn wir verschiedene Aussagen über den gleichen Sachverhalt haben, die sich widersprechen, dann gibt es im Grunde nur 2 Möglichkeiten. Entweder sind alle falsch oder eine ist richtig. Aber es können nicht alle gleichzeitig richtig sein. Und deswegen würde ich sagen, wir müssen einfach den Wahrheitsanspruch dieser Religionen testen. Also wenn ich mir zum Beispiel allein schon mal die Person Jesus Christus anschaue. Das Judentum sagt, Jesus war irgendwie ein guter Lehrer und ein Wundertäter und er ist am Kreuz gestorben. Dann ist das eine historische Aussage über Jesus. Die Christen sagen, Jesus war der Sohn Gottes, auch Wundertäter, auch ein guter Lehrer, aber mehr als das. Und er ist gestorben und auferstanden. Dann ist das historisch eine andere Aussage. Also ich würde wieder sagen, die Auferstehung ist das Entscheidende. Und die Muslime würden sagen, Jesus ist gar nicht am Kreuz gestorben. Allerdings erst sagen sie das 600 bis 700 Jahre nach der Kreuzigung Jesu. Und die Frage ist wirklich, wie man das historisch verifizieren möchte, wenn man sogar von Tacitus den Hinweis darauf hat, dass Jesus eben hingerichtet worden ist und auch von anderen außerbiblischen Autoren. Die würden sagen, er ist nicht mal gekreuzigt worden, sondern er ist direkt in den Himmel aufgenommen worden. Also dann merken wir hier schon, das ist inkompatibel. Und ich würde eben sagen, es lohnt sich, einfach mal die Evangelien zu lesen, denn wenn es um antike Geschichtsschreibung geht, haben wir wahrscheinlich kein anderes Buch, das erstens so nah dran ist an den Ereignissen, von denen es schreibt. Also die ältesten Quellen, die wir haben von Alexander dem Großen, die sind 400 Jahre nach seinem Tod geschrieben worden. Berufen sich wahrscheinlich auf Aufzeichnungen von früher, aber die haben wir eben nicht. Oder wenn wir Caesars Bellum Gallicum nehmen, die Kopien, die uns heute vorliegen, die sind 900 Jahre älter als der Bellum Gallicum selber. Von daher, wir müssen davon ausgehen, es ist einfach korrekt überliefert worden. Bei den Evangelien haben wir tatsächlich Schriftzeugnisse aus dem 2. Jahrhundert, die sehr wahrscheinlich nicht die Originale waren. Das heißt, wir sind so nah dran an den ursprünglichen Ereignissen mit den Schriftzeugnissen, die uns vorliegen, wie bei keinem anderen antiken Werk. Wir haben hier eine Überlieferungskette, die unglaublich gut ist. Wir haben 5600 griechische Dokumente, die alle miteinander verglichen worden sind. Deswegen gibt es so tolle Bücher wie den Nestle Alan. Ich weiß nicht, wer Griechisch kann. Ich habe es in der Schule schon gelernt. Ich kann es nur empfehlen, wer sich damit auseinandersetzen will. Da stehen alle unterschiedlichen Dinge drin. Also man kann damit das sogar eine Textstatistik machen und kommt auf eine Genauigkeit von 99%. Also das mal lesen und zu gucken, kann es sein, dass das, was da drin steht, wirklich wahr ist? Und ich würde sagen, es trifft sowohl in mein Herz, was da drin steht, auch heute noch, wo ich die Evangelien schon dutzende Mal, ja vielleicht hunderte Male durchgelesen habe, als auch, dass ich historisch beeindruckt bin von der Genauigkeit. Also wenn man mal zum Beispiel den Evangelisten Lukas, der auch die Apostelgeschichte geschrieben hat, vergleicht mit Josephus Flavius und das mit archäologischen Funden vergleicht, das ist von Wissenschaftlern gemacht worden, stellt man fest, dass Lukas tatsächlich genauer datiert und auch die Berufsbezeichnungen von Statthaltern genauer gewählt hat, als Josephus Flavius, der da einige Ungenauigkeiten drin hat. Bei Lukas gibt es nur eine einzige Sache, die historisch unklar ist. Das ist diese Volkszählung bei der Geburt Jesu. Aber das lässt sich durchaus auch lösen. Da haben wir sogar ein Buch dazu im Institut, dass man sich da bestellen kann, wenn es einen genauer interessiert. Aber ansonsten sind sämtliche Aussagen, die bei Lukas drin stehen, historisch verifiziert. Also geografische Angaben oder eben Titel von antiken Herrschern oder eben so, also Amtsbezeichnungen. Und da muss ich sagen, da steckt jemand dahinter, der offenbar es genau beschreiben wollte. Und da kann ich nur einladen, das mal zu überprüfen. Vom Koran, die ersten Abschriften, die wir haben, die sind deutlich älter, also mindestens 200 Jahre älter als das, was bei Jesus, wann Mohammed gelebt hat. 622 war die Hadscha zum Beispiel. Und kurz darauf ist er dann gestorben, 632. Also da sind die Abstände viel größer.
Vielen Dank. Noch kurz als Hinweis, bevor ich gleich auf die Frage komme. Es wurde vorhin auch eine Frage gestellt an dich, warum ist die Bibel für dich vertrauenswürdig? Und das war ja auch eine Form von Antwort gerade auf diese Frage, oder?
Genau, also da gibt es auch ein Buch dazu von Stefan Gustafsson, kann ich empfehlen, 8 Gründe für die Glaubwürdigkeit der Evangelien. Ich würde noch zusätzlich hinzufügen, die Evangelien sind insofern auch noch einzigartig, weil sie nicht funktionieren wie typische antike Geschichtsschreibung, Thukydides oder römische Geschichtsschreiber, die meistens ein Loblied auf die Herrscher gesungen haben, sondern hier kommen die führenden Personen, die Apostel, oft ziemlich schlecht weg. Also Petrus zum Beispiel, der wird einmal von Jesus richtig kräftig zurechtgewiesen oder die meisten kennen aus dem Religionsunterricht noch, Petrus hat Jesus tatsächlich verleugnet, obwohl er vorher gesagt hat, ich werde dich niemals verleugnen. Das heißt, die Evangelien stellen diejenigen, die danach die Gemeinde angeführt haben, in ein total schlechtes Licht. Und das ist völlig untypisch für die Antike. Und es gibt auch keinen Grund, warum man das erfinden sollte. Offenbar war man so realistisch, dass man deutlich gemacht hat, hier sind lauter Versager am Werk, aber Jesus ist der, warum wir aus Versagern trotzdem Heilige machen können.
Genau. Möchtest du einmal kurz deine Frage stellen?
Ah ja, also, soll ich da rein sprechen?
Ja, sehr gern.
Also ich hoffe, ich krieg's ungefähr formuliert, aber wenn man sich mit der Frage von dem Glauben beschäftigt, ob es jetzt einen Gott gibt oder nicht und ob er Einfluss nehmen kann oder nicht, dann ist ja irgendwann die Frage nicht mehr, ob ich glaube, sondern eher so, wie ich glaube, also und warum ich glaube. Und dann ist doch die Frage, welcher Glauben richtig ist oder welcher Glauben falsch ist, gar nicht mehr Sache, weil jeder Glauben ist ja von jeder Person aus unterschiedlich. Also wenn ich jetzt irgendwo bezahlen möchte mit Geld, dann kann ich sagen, die Bank hat so und so viel Daten und das ganze Geld ist so perfekt geregelt, aber der Wert von dem Geld befasst sich ja immer noch zwischen dem Verkäufer und dem, der was kaufen möchte.
Die Analogie mit dem Geld finde ich gut. Also der Punkt ist ja der, wenn man
die verschiedenen... Ich bin froh, dass du es verstanden hast.
Wenn man die verschiedenen Glaubenssysteme mit Währungen vergleichen würde, dann ist natürlich der Punkt, mit welcher Währung kann ich wirklich im Himmel bezahlen? Das ist die entscheidende Frage. Und wenn es eben den einen Gott gibt, der uns gewollt hat und geschaffen hat, mit dem wir eine Beziehung haben können, dann ist es eben durchaus ein Unterschied, was ich glaube. Natürlich kann ich immer mich auf den utilitaristischen Standpunkt stellen und sagen, naja, solange mir der Glaube irgendwie hilft, ist ja alles gut. Aber die entscheidende Frage ist ja am Ende die, trägt mein Glaube dahin durch, dass ich das ewige Leben bekomme. Ne? Also das wäre jetzt aus christlicher Perspektive das Entscheidende. Und dann ist es eben eine Wahrheitsfrage. Ja, dann, wenn Jesus sagt, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben und kommt nicht ins Gericht, dann ist das eine klare Aussage, die entweder stimmt oder nicht stimmt. Leider werden wir es eben erst im Jenseits erleben, ob sie richtig ist oder nicht. Oder eben auch nicht erleben, wenn wir nur Materie sein werden oder so. Aber also ich würde sagen, man kann im Hier und Jetzt schon eine gewisse Frieden im Herzen spüren, aber natürlich nicht den ultimativen Beweis. Aber Glaube hat einen Wahrheitsbezug und deswegen ist es nicht völlig egal, was ich glaube.
Ja, ich hatte auch dazu gesagt, eben, dass es ja verschiedene Dogmen gibt, die man in verschiedenen Religionskontexten oder Glaubensgemeinschaften eben teilen muss, annehmen muss, auch nach denen leben muss, damit man ja Teil davon ist und das auch erfüllt. Und meine Rückfrage wäre gewesen, ob du das auch spezifisch auf einen Glauben, aufs Christentum zum Beispiel, gestellt hast oder auf alle Glaubenssysteme. Und wenn es jetzt auf alle gemünzt wäre, dann hätte ich gesagt, nee, also so wie Alexander gesagt hat, die schließen sich aus, also entweder keins oder höchstens eins davon. Und wenn es auf den christlichen Glauben gemünzt ist, dann ist, glaube ich, so eine interkonfessionelle Frage, wo Alexander wahrscheinlich auch mehr dazu sagen könnte, ich frage mich immer, inwieweit das Relevanz haben kann, wenn ich doch eigentlich Jesus gefunden habe, aber dann bin ich jetzt doch irgendwie evangelisch und ist katholisch, macht das wirklich noch einen Unterschied, aber wenn es halt keinen Unterschied macht, dann ist die Sinnhaftigkeit dessen ja auch schon wieder in Frage gestellt, also finde ich selber ein bisschen schwierig.
Also ganz kurz, alle christlichen Konfessionen können das nizänische Glaubensbekenntnis sprechen. Und dann gibt es natürlich Unterschiede in manchen Riten oder Liturgien, also die Taufe zum Beispiel. Ja, taufen wir Kinder oder Erwachsene oder verschiedene andere Fragen. Ja, also, und da würde ich sagen, man unterscheidet im christlichen Glauben zwischen primären und sekundären Fragen. Die primären Fragen haben damit zu tun, ja, wer ist Jesus? Ist Jesus Gott und Gottes Sohn, der uns erlöst hat oder nicht? Und ist er auferstanden? Und da würden alle Christen sagen, ja, er ist es. Und wenn es dann um die Taufe geht, dann sagt man eben, okay, ich bin Christ mit baptistischer Prägung, mit lutheranischer Prägung, mit katholischer, mit orthodoxer Prägung, wie auch immer. Aber da gibt es eben unterschiedliche kulturelle Ausprägungen und es ist eben auch so, dass das von Anfang an schon so war, weil der christliche Glaube eben nie an eine Nationalität gebunden war, sondern schon immer international ausgelegt war. Ja, wenn man mal anguckt, da heißt schon im Galaterbrief, da ist weder Grieche noch Jude, da ist weder Sküte noch, also diese ganzen Nationalitäten werden im Grunde aufgehoben. Es geht nur noch darum, gehöre ich zu Gott oder lehne ich ihn ab?
Du würdest Donald Trump wahrscheinlich widersprechen, aber da gebe ich ihm natürlich nicht recht.
Ja, ich bin mir auch nicht so ganz sicher, wie er wirklich zum Evangelium steht. Er hat ja auch mal gesagt, er hat die Bibel noch nie gelesen und er hat es auch nicht vor, sie zu lesen, obwohl er selber schon eine rausgebracht hat. Also da gibt es für mich viele Widersprüche.
Das letzte Zitat, das ich von ihm kenne, war eben, dass er gesagt hat, die Bibel sei wunderbar. Und dann hat man ihn gefragt nach seiner Lieblingsstelle, hat er gesagt, er ist ihm zu persönlich, will er nicht sagen. Also die gängige Auslegung dessen, die war, er hat nichts gelesen.
Also er hat es tatsächlich mal zugegeben bei einem Prayer Breakfast, das es ja in der USA gibt. Da hat er das gesagt, also ist er gefragt worden, hat er gesagt, er hat die Bibel noch nie gelesen und er hat es auch nicht vor. Aber das sollte nicht unser Maßstab sein, ja? Wir haben die Möglichkeit, die Bibel zu lesen.
Dann stelle ich kurz bis das Mikrofon, es ist sogar schon bei dir. Okay, perfekt, dann darfst du direkt in Frage stellen.
Alexander, Sie glauben ja an die Bibel soweit ich weiß, sind die Evangelien, sind es das Neue Testament, ist das richtig? Aber im Alten Testament stehen ja Sachen, die ich persönlich als sehr problematisch empfinde. Also so von wegen irgendwie, die Frau soll sich ihrem Mann unterordnen und solche Sachen. Kann man sich dann quasi als Christ irgendwie so Pick-and-Choose-mäßig so aus dem Neuen Testament die Sachen rauspicken, die einem gefallen und das Alte Testament stimmt dann nicht? Oder wie können Sie darauf antworten?
Also super Frage. Genau, die Bibel ist ein sehr komplexes Buch, weil sie aus insgesamt 66 verschiedenen Büchern besteht und trotzdem gibt es den roten Faden. Und jetzt diese Sache, die steht auch im Neuen Testament drin, also nicht überrascht sein oder schockiert sein. Aber das Spannende ist, da wo das steht, man muss immer aufpassen, solche Verse aus dem Kontext zu reißen. Ja, das ist wie bei einer Rede eines Politikers. Man kann die auch ins Gegenteil verkehren, wenn man einen Satz aus dem Kontext reißt. Und gerade diese Stelle zum Beispiel, da heißt es zunächst, ordnet euch einander unter. Also ist an beide gerichtet, an Ehemann und Ehefrau. Und dann heißt es, die Frau soll sich dem Mann unterordnen, ja, und ihm die Ehre geben sozusagen. Und auf der anderen Seite heißt es, und ihr Männer liebt eure Frauen wie Christus die Gemeinde. Und da muss ich jetzt sagen, dann würde ich mich lieber unter meine Frau unterordnen. Weil wie hat Christus die Gemeinde geliebt? Er hat sein Leben für die Gemeinde hingegeben. Das heißt, im Zweifelsfall stehe ich mit meinem Leben dafür ein, dass es meiner Frau gut geht. ich gebe mein Leben komplett meiner Frau hin. Und wenn der Mann so lebt, dann würde ich behaupten, fällt es der Frau auch ziemlich leicht zu sagen, mach du mal, weil du musst dich ja eh letztendlich für mich einsetzen, dass es mir gut geht. Und tatsächlich würde ich sagen, es ist ein Geben und ein Nehmen. Es ist letztendlich ein ordnet euch einander zu. Also das griechische Wort, das da steht, ist eigentlich das Wort, das auch für die Schlachtreihe verwendet wird, hypotato. Also ich ordne mich ein an den Platz, wo ich in der Ordnung Sinn ergebe. Und da steht jetzt nicht da, dass die Frau sich dem Mann unterordnen soll, indem sie am Herd dient und so weiter. Das steht da tatsächlich nicht da, sondern einander zuordnen, einander unterordnen. Jeder soll den anderen höher achten als sich selbst. Auch das steht da drin. Steht übrigens auch drin, dass die Sklaven ihren Herren dienen sollen, so als ob sie Gott dienen. Und dann kommen da einige Anweisungen. Und dann steht als letzter Satz, und ihr Herren ebenso. Ordnet euch euren Sklaven. Also nee, nicht ordnet euch unter, sondern ihr Herren dient euren Sklaven ebenso, wie Jesus euch gedient hat oder so ähnlich. Also sprich, auf einmal wird alles, was auf die Sklaven übertragen worden ist, auch auf die Herren übertragen. Wenn man sich das jetzt mal überlegt, in der römischen Gesellschaft, wie viele Sklaven gab es und wie viele Herren gab es? Wenn alle Herren ihre Sklaven so behandeln würden, wie Jesus seine Jünger behandelt hat, dann möchte ich sofort Sklave sein von so einem Herrn. Also ein Herr, der sein Leben für seine Jünger gibt, der das Beste für seine Jünger sucht. Und damit wird das ganze römische System völlig gewaltlos von innen heraus aufgeknackt. Was letztendlich auch der Anlass war, dass irgendwann Christen gesagt haben, es macht überhaupt keinen Sinn mehr, Sklaverei zu haben. Also William Wilberforce als Stichwort, ja, der sein Leben lang dafür gekämpft hat, dass die Sklaverei abgeschafft wird. Also in diesen Schriften also es ist immer, seid nichts einander schuldig, außer euch zu lieben. Es geht immer darum, dass Liebe konkret wird. Und Liebe heißt oft eben auch, oder eigentlich immer, ich achte den anderen höher als mich selber. Deswegen ordne ich mich dem anderen unter. Egal, ob ich jetzt Mann oder Frau bin. Auch wenn es manchmal anders ausgelegt wird.
Darf ich dazu auch was sagen? Also ich finde solche Fragen auch immer sehr gut. Und das sind nämlich auch ja, Dinge, die mich auch zweifeln lassen, wenn ich die Bibel... Ich bin jetzt gerade beim zweiten Mal dran, weil das erste Mal hat dann nichts gebracht. Ist gerade nochmal durch. Hab ein bisschen zu viel Zeit anscheinend. Naja, jedenfalls hat Alexander natürlich schon recht, dass Bibelhermeneutik ist eine eigene Wissenschaft und etwas aus dem Kontext reißen ist leicht und dann was Negatives interpretieren. Aber ich bin da dann schon auch doch bei dir, weil man natürlich schon mehrere Stellen finden kann, die man dann mit vielen Worten in Kontext bringen kann und das auch positiv, zumindest auch für die Zeit, interpretieren kann. Auch eben das Thema Sklaverei ist oft die Aussage, dass es eine sehr moderne Variante der Sklaverei war, damals sehr ja, visionär sozusagen und man konnte da halt nicht sofort Sklaverei abbauen, drum musste man so Zwischenschritte gehen. Aber es überzeugt mich ehrlich gesagt auch nicht und ich sage das deswegen, weil ich mir auch erwarten würde vom Schriftstück, dass die Offenbarung ist, dass es zumindest nicht so leicht ist, falsch verstanden zu werden, beziehungsweise nicht so verklausuliert formuliert ist bei so entscheidenden Punkten, wie du gerade zum Beispiel genannt hast, dass sich dann irgendjemand hinstellen kann und sagt, hier, da stehen die ganzen Sklavensachen und es gab ja auch die Sklavenbibel, wo gewisse Parts dann eben draußen waren. Also hätte ich mir mehr Klarheit gewünscht, dass weniger Hermeneutik nötig ist, um zu sagen, okay, Frauen und Männer waren schon immer gleich bestimmt. Ja, da habe ich ähnliche Probleme wie du.
Vielen Dank. Mit Hinblick auf die Zeit, ich sehe auch deine Frage, also das Mikrofon wandert auch zumindest mal noch in deine Richtung. Ich würde zwischendrin dir mal noch kurz eine Frage stellen, weil jetzt einige Fragen an Alexander gingen. Kannst du kurz begründen, warum du denkst, dass wir keinen freien Willen haben? Das hattest du kurz so anklingen lassen. Ist wahrscheinlich kurz, nicht ganz so einfach, aber es steht in der Frage drin, deswegen habe ich es
ja, vorgelesen. Es ist quasi unmöglich und ich habe tatsächlich auch meine Meinung ein bisschen verändert, auch durch Studium. Ich habe auch eine Hausarbeit letztes Semester drüber geschrieben. Also der Grundgedanke ist der, dass wir zumindest das, was wir in gängiger Weise als freien Willen verstehen. Also ich denke, die meisten unter euch, die jetzt nicht unbedingt Philosophie studiert haben, verstehen unter freiem Willen Folgendes. Ich gehe zu einer Wegzweigung, da geht's links, da geht's rechts und ich habe den freien Willen zu entscheiden, ich gehe es nach rechts oder nach links. Also das versteht man als libertären freien Willen, dass ich, wenn ich diese Situation wieder hätte, also ich gehe zum Zeitpunkt X dahin und wir könnten auf magische Art und Weise die Zeit zurückdrehen, unsere Existenz zurückdrehen, also uns wirklich für Molekül, Molekül, Atom, Atom nachbauen und wir wären in der exakt identischen Situation, dann wäre die Vorstellung, okay, im einen Mal bin ich links gegangen und in der absolut identischen Situation mit dem gleichen Wissen wie damals und alles wäre identisch, könnte ich mich aber auch für rechts entscheiden. Und das ist das, was man als libertären freien Willen versteht, was auch in, ich würde es mal sagen, im christlichen Kontext häufig, am häufigsten vertreten wird, dem wird die moderne Philosophie eher widersprechen. Da geht man davon aus, dass man eben halt nicht so frei ist, weil wieso sollte die identische Situation zu einem anderen Outcome führen, sozusagen? Dann gibt es den harten Determinismus, der dem widerspricht. Der sagt, du machst immer das Gleiche, weil du bist halt Opfer der Moleküle, die in deinem Hirn zusammenstoßen und in der Umwelt. Da war ich eine Zeit lang, habe mich jetzt aber mehr in die kompatibilistische Richtung entwickelt. Das ist auch so die Mehrheitsmeinung in der Philosophie. Also es das heißt, es gibt eine gewisse Art von Freiheit in einem, aber es ist schon sehr, sehr viel determiniert. Also wenn wir jetzt zum Beispiel an die Berufswahl denken oder so, dann könnte man sagen, hey, du hast den freien Willen, ja, dich zu entscheiden. Willst du Astronaut werden oder willst du irgendwie Fußballspieler werden oder willst du YouTuber werden? Aber wenn man sich das mal wirklich logisch zurückdenkt, dann kommen da so viele Einflüsse dazu, auf die wir ja keinen Einfluss haben. Also zum Beispiel meine Genetik, mein Umfeld, wie ich sozialisiert wurde, habe ich überhaupt schon mal vom Weltraum gehört. Ansonsten werde ich nicht Astronaut werden. Oder eben, dass uns auch auf ja, der Wunschebene gar nicht so viel frei ist. Also woher kommt der Wunsch, dass ich immer, wir hatten das Beispiel damals in Ulm, wieso mag einer heute lieber Erdbeereis und am nächsten Tag Vanilleeis? Das kommt halt irgendwo her und wir können das nicht frei entscheiden, weil der Impuls ja schon in uns drin verankert ist. Allerdings, ja, wiederum, also der Punkt, der hängen bleiben soll, ist der, dass diese Vorstellung, dass wir in der absolut identischen Situation so absolut 100% frei sind, wie wir freien Willen denken, das ist auf jeden Fall philosophisch höchst umstritten und hat aber ja auf unsere Wahrnehmung im alltäglichen Leben, für mich fühlt sich auch alles frei an, das ist die Illusion, unter der wir leben und die ist auch gut so, ist nur für gewisse metaphysische Fragen oder philosophische Fragen relevant.
Seit unserer Diskussion in Ulm habe ich immer das Problem bei der Eisdiele, dass ich mich immer für ein Eis entscheide und dann aber ganz bewusst ein anderes nehme, um ja, mir zu beweisen, dass ich einen freien Willen habe.
Aber die Entscheidung, in dem Moment noch zu switchen, die kommt ja auch wieder irgendwo her. Dass dir das jetzt wichtig
von
ist.
Von dir wahrscheinlich.
Eine ganz kurze Frage würde ich dir schon mal zwischendrin stellen. Es hat einige Menschen sehr brennend interessiert. Wie alt bist du denn?
Ja, also wer sich dessen annimmt, mir einen Wikipedia-Artikel zu schreiben, der wird es dann erfahren. Weil es ist, glaube ich, nicht zu finden. Doch, wahrscheinlich schon. Also ich werde jetzt im Oktober 37.
Okay. Jetzt wisst ihr es. Genau, dann würde ich einmal deine Frage an den, und du bekommst danach noch eine Frage, es war nur die Spaßfrage zwischendrin.
Das war die einfachste. Auch so eine leichte Frage.
Ich ja, weiß nicht, ob ich eine parat habe. Genau, sehr gern.
Ja, also das geht ein bisschen zurück auf die Frage, die vorher gestellt wurde. Also gerade jetzt, wenn wir über Bibelexegese und Auslegung sprechen, mit dem Stichwort Zeitkontext beziehungsweise genereller Kontext. Oft wird dir dann gesagt, naja, also eben zum Beispiel, wie Matthias ja auch gerade meinte, vielen Dingen visionär oder seiner Zeit voraus. Aber warum sagt man da nicht auch oft, oder warum stemmen sich dann viele Leute auch dagegen zu sagen, es ist halt doch ein Dokument seiner Zeit? Also gerade was Stellen, die benutzt werden als Beleg für Homophobie oder Stellen, die benutzt werden für Misogynie zum Beispiel. Also dass man, warum sagt man dann an der Stelle, naja, also im Thema, also quasi Sklaverei und so weiter, super seiner Zeit voraus. Aber wenn es darüber spreche, dass es doch eben von Leuten geschrieben wurde, die in einer bestimmten Zivilisation aufgewachsen sind, da ist es dann nicht so, dass es durch seine Zeit geprägt ist.
Also ich bin kein Theologe, mein Kollege, der Matthias Clausen, ist Theologe, aber trotzdem würde ich sagen, die Bibel ist eben Gottes Wort nicht an uns, sondern für uns. Also sprich, die Bibel ist in einer gewissen Zeit geschrieben, deswegen sollten wir jetzt auch nicht erwarten, dass wir da schon die Quantentheorie irgendwo finden in den biblischen Versen, dass Gott uns da irgendwie geheimnisvoll schon auf die Quantenmechanik hingewiesen hat oder so, aber sie ist eben in einer bestimmten Zeit geschrieben, aber trotzdem können wir aus der Botschaft in einer Zeit Prinzipien ableiten, sogar für unsere heutige Zeit. Jetzt nur noch mal, um das Thema Frau anzusprechen. Es gibt auch im Alten Testament Hinweise, ganz klare Beispiele dafür, dass Frauen sogar Leitungsfunktionen übernommen haben. Also zum Beispiel die Richterin Deborah. Die kann man nicht einfach unter den Tisch fallen lassen und sagen, Frauen dürfen nicht leiten oder so ähnlich. Und deswegen glaube ich, ist es immer wichtig, die ganze Bibel anzuschauen und nicht immer einzelne Verse irgendwo rauszupicken, weil das kann ich auch bei Moby Dick machen oder das kann ich bei jedem Buch machen. Einzelne Verse rauspicken. Ich habe das tatsächlich mal zum 70. Geburtstag von einem Professor gemacht und einzelne Sätze aus seinen Werken so zusammengepickt, dass völlig quere Botschaften rauskamen, die nichts mit ihm zu tun hatten, sozusagen. Also ich würde sagen, wir müssen die Bibel als Ganzes legen und deswegen gibt es auch die Theologen, die das versuchen zu begreifen und uns zu erklären. Und trotzdem würde ich sagen, die zentralen Botschaften der Bibel, die sind ziemlich eindeutig. Vielleicht kann ich es doch nochmal auf mein viertes Argument kommen, das ich weggelassen habe, in der Menschenwürde. Es wird zum Beispiel ganz deutlich, dass schon am Anfang der Bibel Gott den Menschen als Mann und Frau in seinem Ebenbild geschaffen hat. Also eine Nebeneinanderordnung, eine Zueinanderordnung, Mann und Frau sind miteinander Ebenbild Gottes. Da kann ich nicht einfach sagen, das eine ist höher als das andere oder so ähnlich. Das steht da auch gar nicht da, sondern es steht sogar da ein Gegenüber auf gleicher Höhe, auf Augenhöhe. Dann kommt aber der Fall, also Genesis 3, das dritte Kapitel, und da heißt es auf einmal, der Mann aber wird über dich herrschen. Dein Verlangen, wird zur Frau gesagt, wird nach deinem Mann sein, aber er wird über dich herrschen. Das heißt, hier kommt etwas in diese Welt rein, was Gott nicht gewollt hat, was aber als Fluch reinkommt, als Zeichen dafür, dass diese Ordnung zerstört ist. Was ganz Ähnliches haben wir dann auch bei Jesus nochmal, als es um die Scheidung geht, wo er auch sagt, ursprünglich war das nicht so gedacht, aber Mose hat euch die Scheidung erlaubt, weil er die Härte eures Herzens kennengelernt hat. Ja? Also Gott will eigentlich, dass unsere Beziehungen top sind, dass sie Shalom sind, Friede, Harmonie, aber es ist klar, es ist nicht so und deswegen gibt es eben manche Regelungen, die anders sind. Aber das heißt nicht, dass alles deswegen, was passiert oder was in der Bibel drinsteht, immer dem Willen Gottes entspricht. Wenn man das Buch Richter mal liest, dann wird man ganz viele Stellen zum Beispiel finden, wo viele Dinge passieren, die überhaupt nicht dem Willen Gottes entsprechen. Also von daher vorsichtig sein mit dem Lesen der Bibel und mit Auslegung und mit vorschnellen Schlüssen, sondern immer alles zusammenpacken.
Dann widme ich mich jetzt noch in einer letzten Frage an dich, Matthias. Und zwar eine Frage, die sich auf eins deiner Argumente aus deinem Eingangsstatement bezieht. Die Frage ist, warum sollte oder müsste sich Gott allen Menschen offenbaren? Und wenn ja, wer bin ich, das Gott vorzuschreiben?
Ich fange von hinten an. Also mit ich, dass ich es ihm vorschreibe, bin wahrscheinlich gemeint. Also das ist nicht meine Forderung in dem Sinne, denn ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Gott eben irgendeinen Plan hat, den ich nicht nachvollziehen kann und warum er sich eben manchen Leuten nicht öffnet. Mein Argument ist dann eher in die Richtung, okay, wenn wir zugrunde legen, dass Gott so ist, wie die Bibel uns sagt oder wie wir jetzt interpretiert haben, mächtig, allgütig und möchte mit mir in eine Beziehung treten oder mit allen Menschen in eine Beziehung treten, was wörtlich in der Bibel steht, dann ist es für mich ein Kuriosum, dass es halt anscheinend so oft nicht passiert oder nicht stattfindet, beziehungsweise unter der Hypothese, dass Gott so ist, finde ich die Tatsache, dass es eben nicht passiert, dass wirklich jedem Menschen sich automatisch ganz einfach eröffnet, würde ich da eher weniger erwarten. Und unter einem naturalistischen Weltbild sage ich, ja okay, das zahlt dann eher auf diese Theorie ein, dass es halt eben da nichts drüber gibt und andere Gründe gibt, dass wir Religionen haben. Also ja, ich glaube, ich habe es beantwortet.
Ja, vielen Dank. Dann würde ich jetzt hier die offene Fragerunde abschließen. Vielen Dank für all eure Fragen, die ihr eingebracht habt. Danke für eure Antworten, Reaktionen, auch das Aufeinander-Eingehen nochmal.
Hat Ihnen diese Folge des Begründet Glauben Podcasts wertvolle Impulse zum Weiterdenken geliefert? Dann empfehlen Sie uns gerne weiter und wir freuen uns immer über finanzielle Unterstützung unter iguw.de, Institut für Glauben und Wissenschaft. Vielen Dank.